Wir sind in der Kacki-Sommerpause. Wie immer im Juli und im August leider keine neuen Folgen hier im kostenlosen Kanal. Aber auch in diesem Jahr hauen wir Bonusfolgen raus aus dem Kacki-Premium-Kanal. Was ihr jetzt hört, ist eine Folge aus dem Jahr 2021, unser Biografieformat Bioshit. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem legendären und vollkommen geisteskranken deutschen Schauspieler Klaus Kinski. Wenn ihr Bioshit und viele andere spannende Formate hören wollt, dann abonniert doch den Premium-Kanal der Kack- und Sachgeschichten. Ab 5 Euro im Monat warten da bereits rund 300 Podcast-Folgen auf euch und da gibt's auch die normalen Folgen ganz ohne Werbung. Viel Spaß bei Bioshit. Willkommen bei Kack und Sach im Premium-Kanal, ihr dummen Säue.
Dein Maul, du Analphabet.
Ihr Idiot, muss man erstmal sein, den Premium-Kanal zu haben.
Ja, liebe Kack- und Sach-Premium-Hörer, ihr döseligen Kühe. Wie man an der Freibad-Atmosphäre sicherlich hört, wir machen das erste Mal seit langem wieder eine Outdoor-Aufnahme. Verzeihung bitte für das musikalische Potpourri. Hier feiern diverse Schulklassen im Stadtpark gerade offensichtlich nicht Corona-konforme Feiern. Genau, und mittendrin wir die Kackis. Hallo, lieber Richard.
Hallo, Fred.
Hallo, Tobi.
Moin.
Ich bin Fred. Und das hier ist Bioshit über Klaus Kinski.
Ja, wir haben es ja schon angedroht. Ja.
Genau, dann haben wir uns selber die ganze Idee so oft hin und her geredet, dass wir dann jetzt irgendwann gesagt haben, ey komm, lass mal Kinski machen. Eigentlich wäre Kinski mal echt geil.
Also wir hatten ja in letzter Zeit zweimal den Fall, dass Premium-Folgen den Free-Feed beeinflusst haben. Da haben wir uns zu einer Dark-Knight-Folge hinreißen lassen und dann haben wir uns auch noch hinreißen lassen zu einer King-Arthur-Folge. Einmal bei Bioshit Sean Connery, einmal bei Filmschissen der Trickster. Diesmal genau andersrum. Wir haben vor ein paar Tagen die Folge mit Dark aufgenommen von SDP über den deutschen Film, Teil 2. Und obwohl wir nur ein paar Sätze über Kinski in der Folge gesprochen haben, waren wir uns danach einig, yo, Bioshit Kinski muss her.
Da ist auch der glückliche Umstand, dass der Mann mittlerweile tot ist.
Ja, das kommt, ja genau, das kommt praktischerweise hinzu, der passt ins Format, denn er ist tot.
Ja.
Und ich glaube, es ist eine Premiere, denn wir werden zum ersten Mal über eine Person reden, die scheiße ist.
Wo es, also, das muss man leider so sagen, wo es uns nicht leid tut, dass dieser Mensch nicht mehr auf dieser Erde weilt.
Ja, ohne Scheiß.
Ja, Mann. Also, hört euch erstmal die Folge an und dann, wir geben euch den Tipp, recherchiert mal, gerade bei YouTube oder so, recherchiert mal selber ein bisschen. Ja. Guckt euch mal ein paar Interviews an. Ich glaube, wir können nicht halb so gut wiedergeben, was für ein Wichser der Typ wirklich war.
Also die Nastassja Kinski, die hat mal gesagt...
Seine Tochter?
Genau, eine seiner Töchter. Die hat mal gesagt, dass sie ihrem Vater gewünscht hätte, dass er lebenlang im Gefängnis sitzt. Aber sie ist noch froher darüber, dass er das nicht mehr braucht.
Boah.
Also grob zitiert.
Aber nichtsdestoweniger, er ist zwar eine unbeliebte Person, aber nichtsdestoweniger eine, die die deutsche Film- oder generell die internationale und die Filmlandschaft allgemein extrem geprägt hat. Ja. Nicht nur in seiner Person, sondern auch in seinem Schaffen.
Ja, er war zumindest sehr präsent. Ob er das geprägt hat, weiß ich nicht.
Ja,
Ich
hoffe auch, dass sich kein Schauspieler ein Beispiel an ihm nimmt. Aber der hat schon ein paar Sachen gemacht, die geil waren.
Wenn du dir zum Beispiel Boris Karloff oder so anguckst, der hat im Prinzip sowas ähnlich, diese irren Augen, der irre intensive Blick, das hat der schon 20 Jahre vorher gemacht.
Also für die jüngeren Hörer, falls es Premium-Hörer gibt, die nicht wissen, wer Klaus Kinski ist, ich bezweifle das zwar, aber Klaus Kinski war ein deutscher Schauspieler, unser erster deutscher Schauspieler bei Bioshit. Der hauptsächlich in den 70ern und 80ern so für eine große Masse gewirkt hat und der bekannt ist, das liest man häufig so in Artikeln oder Biografien über ihn, der bekannt war und ist für seine Darstellung psychopathischer Rollen und bekannt war und berüchtigt war und ist für seine komplett wahnsinnigen und cholerischen Ausraster in aller Öffentlichkeit. Und er wurde einem jungen Publikum nochmal auf eine neue Art bekannt, jetzt in den letzten 10 Jahren durch Switch.
durch
Max Giermann.
Max Giermann, ja. Durch Max Giermanns Parodie dieses Vogels.
Den ich aber auch sagen muss, A, macht er das super geil,
ja.
Aber ey, selbst der Giermann schafft das nicht, diese Wut zu transportieren, weil der Kinski, ja. der hat das ja richtig gelebt.
Der richtig gefühlt
dem auch. Dem ist ja fast das Herz aus der Brust gesprungen dabei, ja. Ey.
Klaus Kinski galt eine Zeit lang international als der beste deutsche Schauspieler. So in Hollywood und weltweit tatsächlich, das muss man sich mal einbauen. Und ich möchte diese Folge eröffnen mit einem Zitat von Werner Herzog, ein Mann, der in der Folge auch noch eine große Rolle spielen wird. Das war so der Regisseur, mit dem Kinski am meisten und am erfolgreichsten zusammengearbeitet hat. Herzog sagte über Kinski, er hatte eine Leinwandpräsenz, die weltweit einmalig war. Sonst habe ich sowas nur bei Orson Welles oder Marlon Brando gesehen. Die sind aber im Alter zu Fettsäcken geworden, während Kinski bis zum Ende seines Lebens die Intensität gehalten hat.
Das ist so scheiße.
Alter, ey.
Also hier
Werner Herzog war in allen Ehren, aber der lebt ja noch. Aber der hört sich halt auch selber sehr gerne reden.
Ja, das ist
so.
Ja. Ich habe noch ein Zitat, was auch schön zur Einordnung von Kinski passt. Nämlich eine Kritik über die Figur Kinski und über die Person Kinski. An sich verfasst, wie man später festgestellt hat, von sich selbst. Kinski besitzt erhabene schauspielerische Magie. Eine Flamme, die aus sich selbst brennt.
Das stimmt. Der Stern schrieb mal über Kinski, ein Mime mit einem bunten Potpourri an widerlichen Schimpfwörtern.
Ja. Junger Vater, also mit dem wäre ich nicht gerne in einem Raum gewesen, Kinski. Also der hat wirklich einen Ruf mittlerweile. Der ist wirklich ein Stück Kunst, Weltgeschichte, Verzeihung.
Der ist ein Stück.
Der ist ein Stück. Ja, wir werden heute auch erkunden, was für eine miese Drecksau das wirklich war. Neben den teilweise sehr amüsanten, zumindest wenn man nicht dabei war, Ausrastern, war er halt auch persönlich eine, gelinde gesagt, Drecksau.
Ja, wir starten mal mit seiner Biografie. Die ist auch schon kompletter Wahnsinn. Also die Biografie ist komplett irre. So, er wurde geboren 1926 in Sopot, eine kleine Stadt an der Sopot an der Ostsee, in Polen, damals noch Freistaat Danzig. Seine Mutter war Krankenschwester, sein Vater Apotheker. Er hatte drei ältere Brüder, also er war der kleine Bub, er war der kleine Bruder. Kinski sagt über seine Kindheit, dass er in bettelarmen Verhältnissen gelebt hat, dass er gearbeitet hat als Schuhputzer, als Laufjunge, als Leichenwäscher. Er sagt, Zitat, ich habe Zeitungen ausgetragen, bis ich ohnmächtig die Treppe runtergefallen bin. Keine dieser Jobs konnte belegt werden.
Übrigens, und die armen Verhältnisse haben die Brüder auch dementiert.
Ja. Seine Geschwister sagten ganz eindeutig, dass es alles Bullshit ist, sondern dass sie in gutbürgerlichen Verhältnissen lebten und dass Klaus sogar besonders umhegt wurde.
Ja, da fängt es schon so ein bisschen an. Also der Typ war halt auch Zeit seines Lebens ein Selbstdarsteller. Ein absoluter Selbstdarsteller.
Also da war so, also wenn man sich die Geschichten durchliest, nicht nur jetzt Dinge, vor allem die er selbst veröffentlicht hat, oder auch Interviews oder so, wo er halt, oder wo man schnell reinlesen kann, vielleicht ist das eine Figur, sondern wenn man sich so Berichte von anderen Leuten anschaut, die ihn tatsächlich kennengelernt haben, ob das jetzt die Kinder sind, die Frauen, also es gab in beiden Fällen eine ganze Menge, oder eben auch Werner Herzog und also so Leute, die ihn längere Zeit begleitet haben, kriegt man halt mit, der hat sich nicht, also, das war keine reine Selbstdarstellerei, sondern der hatte wirklich ernsthafte Probleme. Mhm. Also ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt wieder anfange mit so Ferndiagnosen und so, von wegen Narzissmus, bipolare Störung, beziehungsweise eher sowas in Richtung Manie und so. Aber das fand ich jetzt zu langweilig. Ich glaube, da haben wir genug zu erzählen.
Nee, lass uns einfach nur mal über ihn als Person
also
reden.
Jede Art von psychologischer Ferndiagnose ist hier bei Kinski einfach auf höchste Maße spekulativ.
Und überflüssig.
Also er gefiel sich immer in der Rolle des leidenden, armen, hungernden Künstlers. Der Werner Herzog hat als Werner Herzog 13 war, hat er mit seiner Mom in der Pension gelebt, in der auch Kinski gelebt hat, in München. Also völlig irrer Zufall. Ja, die haben sich erst Jahre später dann wieder kennengelernt und miteinander gearbeitet. Und Werner Herzog hat erzählt, dass Kinski teilweise nackt in einem Laubhaufen
gelebt hat und wenn der Postbote kam, auch nackt an die Tür gegangen ist und das allen furchtbar peinlich war. Also er war ein Freak und er war immer ein Selbstdarsteller.
Einer, der auch wirklich damals schon diese Wutausbrüche hatte, gibt ja auch diese schöne Geschichte von Herzog, wie er dann sagt, dann, der, man sieht es in dieser schönen Doku, mein liebster Feind, die ja, bei der ich immer noch nicht so richtig weiß, ob das eine Doku über Kinski oder über Herzog sein soll.
Absoluter Gucktipp, mein liebster Feind,
ja, da,
werden wir,
geil.
Da werden wir heute noch oft raus Infos ziehen.
Und da kommt er halt auch mit so wahnwitzigen Geschichten umher, dass der diese kennt er das in Altbauwohnungen, diese ewig großen Türen, dass der so Schwingtüren komplett eingetreten hat, weil sein Hemd nicht richtig gebügelt war oder sich in ein Badezimmer eingeschlossen hat, 48 Stunden lang und dann laut Herzog, fragt man sich auch immer, wie viel da auch Fantasterei dahinter ist, wirklich alles in diesem Badezimmer zertrümmert haben soll und zwar so krass in 48 Stunden, dass Zitat, wie Herzog selber sagte, man konnte am Ende die Splitter durch so ein Tennisracket ziehen. So fein geprügelt war das.
Ja, klar, komm. Stimmt. Die Geschichte hatte ich in der Folge mit Dark ja auch angeteased. Völlig irre.
Ja.
Ja, 1944 wurde Klaus dann mit 18 in die Wehrmacht eingezogen und geriet in britische Kriegsgefangenschaft. Nach eigenen Angaben lief das Ganze so ab. Er ist bei der Wehrmacht desertiert, also einfach geflüchtet, vom Krieg weggelaufen.
So weird.
Er wurde dann gefasst, also von der Wehrmacht wieder gefasst und zum Tode verurteilt. Der Soldat, der ihn bewacht hat, stellte sich als homosexuell raus. Kinski bot diesem Soldat Analverkehr an, konnte dabei diesen Soldaten dann niederschlagen, flüchtete, versteckte sich tagelang in einem Erdloch, wurde von den Briten erwischt, landete dann mit zwei glatten Durchschüssen an Schulter und Arm 14 Wochen im Lazarett im britischen Gefangenenlager. Also vielleicht stimmt's ja, aber die Geschichte...
Nee, pass auf, es soll nämlich...
Sorry, ist noch nicht vorbei.
Es soll nämlich nicht stimmen, aber alleine diese Geschichte halt schon so. Alleine wenn er die Geschichte halt auch so erzählt, Menschen schon einschätzen zu können, hey, der stellte sich als schwul heraus und nur weil ich ihm Analverkehr angeboten habe, stieg der natürlich sofort darauf ein.
Und auch mit zwei glatten Durchschüssen tagelang in einem Erdloch liegen.
Ja. Nee, aber es gibt Berichte...
Dann in zwei Wochen genesen zu sein.
Es gibt Berichte von den Kindern der Mitsoldaten, die mit ihm damals stationiert waren und die erzählen eine ganz andere Geschichte. Die haben nämlich gesagt, er war relativ hohes Tier, auch was so das SS-Kommandant und sowas halt irgendwie anging. Und
ohne Scheiß.
Was wohl stimmt ist, dass er in britische Gefangenschaft genommen wurde, aber er hat dort in dieser britischen Gefangenschaft, haben einige erzählt, hat sich irgendwann dieses Gerücht verbreitet, dass Leute, die krank sind, die wirklich dort Krankheiten verbreiten wollen, also da ging es wirklich wahrscheinlich um eine Infektion, Bakterien, Seuchen, Viren, was
die
auch
Ruhe.
Immer, dass es dann halt hieß, wer halt krank ist, der wird schneller wieder nach Hause geschickt.
Mhm.
Und was hat Kinski wohl gemacht? Der soll sich wohl jeden Tag nachts nackt draußen hingestellt haben, seine eigene Pisse getrunken haben und Zigaretten gekaut haben, dass sie ihn für verrückt erklären und dann wieder zurückschicken. Was halt nicht geklappt hat, was aber ich finde eher zu diesem Typen passt.
Ja. Im Gefangenenlager soll es dann eine Schauspielgruppe gegeben haben, in der er seine ersten Rollen spielte, hauptsächlich Frauenrollen. Er musste die Gruppe leider wieder verlassen, nachdem er einen anderen Schauspieler verprügelt hat. Und nach der Befreiung aus der Kriegsgefangenschaft lernte er im Zug eine Prostituierte kennen, verbrachte mit ihr, Zitat, 6 wilde Wochen in Heidelberg.
Der sexiest Ort alive.
Und fasste dann Fuß in der Berliner Theaterszene. Zunächst im Schlossparktheater. Dort fliegt er wieder raus, nachdem er bei einem Wutanfall eine Scheibe zertrümmert hat. Er besuchte kurz die Schauspielschule, wo er mit Harald Junke zusammen Romeo und Julia angeblich gespielt hat. Er lebte dann zeitweise in der Künstlerkolonie, drehte 47 seine erste Filmrolle, Morituri, eine der ersten deutschen Filme, der sich mit dem Holocaust beschäftigte, belästigte und attackierte dann 1950 eine Ärztin und unternahm,
was man so macht,
und unternahm einen Suizidversuch. Er hatte daraufhin einen Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt.
Zwei Suizidversuche.
Später,
ich dachte, das war das schon.
Lebte dann in einer Pension in München, in der auch der 13-jährige Werner Herzog, wie schon gesagt, mit seiner Mama lebte. Herzog, der ja später legendärer deutscher Regisseur wurde.
Und Kinski fiel damals schon mit extrem exzentrischem Verhalten auf, was wir schon beschrieben haben. Werner Herzog sagt in dieser Doku, mein liebster Feind, Zitat sinngemäß, Kinski terrorisierte vom ersten Tag an diese ganze Wohngemeinschaft.
So ein richtiger Hausgast, den man haben möchte. So Airbnb 5 Sterne, Kinski.
Also ich meine, wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, da war das halt auch absolut an der Tagesordnung, dass er seine Angestellten oder Diener halt so krass drangsaliert hat, dass die alle binnen kurzer Zeit wieder abgehauen sind, wenn sie es leisten konnten. Mhm. Also er hatte ständig neues Personal, ja, die ständig völlig traumatisiert waren, schon nach kurzer Zeit.
Also diese ersten zwei Jahrzehnte in seinem Leben, die ich jetzt sehr kurz zusammengefasst habe, sind ja schon ein bunter Blumenstrauß aus skurrilem Scheiß. Um es ganz klar zu sagen, es könnte sein, dass all diese Dinge, die ich gerade vorgetragen habe, bis auf die Sachen, die belegt sind, wie dass er mit Werner Herzog in der Bude war, es könnte sein, dass die alle erfunden sind. Werner Herzog sagte über ihn später, dass Kinski hat ja auch eine selbstverfasste Autobiografie. Werner Herzog sagte dazu, dass die hauptsächlich fiktiv ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Er hat auch sogar auch noch gesagt, dass als sie sich über diese Biografie unterhalten haben, Kinski auch noch zu ihm meinte, so, Werner, ich kann nicht schreiben, dass wir gute Freunde sind, dass wir uns verstehen. So, ich muss da reinschreiben, dass du ein Dilettant bist und eine blöde Sau und dass du nichts kannst, weil die Leute, wie er dann immer sagt, die Leute, die wollen doch so ein bisschen, die wollen das doch.
Der Pöbel will den Schmutz.
Sonst verkauft sich das doch nicht.
Ja. Wer hat das erzählt?
Kinski soll das zu Herzog gesagt haben.
Also Herzog hat das erzählt.
Herzog hat das erzählt.
Ja, das ist nämlich so. Was davon wieder stimmt, ist halt auch schwer zu sagen, ne? Weil also von dem, was also ich habe die Biografie seiner Tochter gelesen von der Posa Kinski und nach dem, was man da über ihn erfährt, auch das weiß man jetzt nicht, wie viel, ich sag mal, literarisch dazu gedichtet wurde. Ich will ihr jetzt auch nichts vorwerfen oder so. Ich weiß es einfach nicht. Der kam mit niemandem aus. Also mit einfach schlicht niemandem. Und gerade Leute, die er bei der Arbeit kennengelernt hat, ne, eben auch Regisseure, eben auch Werner Herzog, waren in seinen Augen Pfeifen. Hm. Der hat sich ja mehr oder weniger, zumindest wenn man das von außen betrachtet und jetzt mal seine Aussagen, die kann man auch ignorieren, man kann das auch einfach beobachten, aber der hat es ja auch immer gesagt, dass er halt sich vor allem dilettantische Regisseure gesucht hat, weil er dann machen konnte, was er wollte. So, ne?
Ja gut, aber Werner Herzog, ob man ihn mag oder nicht, ist ja schon ein legendärer deutscher Regisseur.
Du, ich sag ja gar nichts gegen ihn, aber er neigt zur blumigen Sprache.
Genau, Werner Herzog ist auch so eine richtige Laberbacke. Also es gibt die Story, die Werner Herzog erzählt über sich selbst, über den Film Akira, Zorn Gottes, über den wir bestimmt später noch reden. Werner Herzog behauptet, er hätte das Drehbuch für diesen Film während einer Busfahrt mit seinem Fußballclub geschrieben. Er meinte, alle wären besoffen gewesen in dem Bus, außer ihm. Und er hat in dieser Busfahrt das Drehbuch geschrieben, allerdings nur mit der linken Hand, weil er mit der rechten Hand die ganze Zeit einen Besoffenen abhalten musste, der sich später auch über dieses Drehbuch übergeben hat.
Ja.
Das klingt auch nach einer super realistischen Geschichte. Also wer vor allem, dass nachdem jemand auf ein Blatt Papier gekotzt hat, dass das noch verfilmt werden konnte. Natürlich konnte man das noch lesen. Ja, so an alle verweht.
Das Ding ist halt auch, wenn man den so sieht, der Werner Herzog. Oh Mann, ey, eigentlich reden wir über Kinski, aber wenn man über Kinski spricht, kommt man an Werner Herzog halt auch leider nicht vorbei, weil das meiste, was wir über Kinski halt auch wissen, weil er auch, naja, so Fakt und Fiktion ja auch ein bisschen ein lockerer Bruder damit halt irgendwie war, will man natürlich schon ein paar Sachen dem Werner Herzog glauben, weil der natürlich über die Jahre hinweg sich auch eine gewisse Reputation halt auch aufgebaut hat. Ja. Aber es wirkt halt immer, der wirkt immer so ein bisschen wie, wenn ich jetzt, ich will nicht gegen den Süden bashen, aber wie der kleine Junge aus München, der in seinen Fantastereien halt aus einem relativ, frommen Haus plötzlich da jemanden hat, der sehr extrovertiert ist. Ich sag wirklich bewusst sehr extrovertiert ist.
Ja, das
und
so
das
sagen.
Und das dann halt als eine gewisse Aufregung halt auch empfindet, so weißt du?
Ja, klar.
Ja, das war, weißt du, das waren halt Künstler in den 70ern, die haben wahrscheinlich ihr Körpergewicht jede Woche gekokst. Aber das stimmt schon, was du sagst, Richard, also wenn du über Kinski sprichst, musst du auch über Werner Herzog sprechen, die beiden sind die sind Yin und Yang. So, Herzog ist Kinskis Yang.
Sind gegenseitig ihre Nemesis.
Ja, ganz genau. Und ich meine, die beiden hatten ja auch eine mega fruchtbare Zeit zusammen. Also das ist so das Regisseur-Schauspieler-Duo in der deutschen Filmgeschichte vielleicht sogar.
Ja.
Das so, weil die halt 10 Jahre immer
außer
wieder.
Vielleicht Michael Bulli-Herbig und Christian Tramitz.
Und weil die halt über fast 10 Jahre immer wieder Scheiß miteinander gemacht haben, für den sich die ganze Welt interessiert hat. Und in den um in seiner Bio weiterzugehen, Kinski spielte dann in den 50ern als junger Mann in ganz Deutschland und Österreich Theater auf ganz vielen Bühnen. Er war berühmt, berüchtigt als Ein-Mann-Wanderbühne, weil du den halt alleine auf die Bühne stellen konntest. Und er hat abendfüllende Programme zur Not improvisiert.
Klar, was sonst? Wenn man selber genial und gottgleich ist, dann braucht man natürlich.
Ja, aber er ist halt auch damit, er ist so richtig berühmt geworden, ne? Dass er Lesungen gehalten hat. Der hat dann nachher heute würde man sagen, ganze Stadien gefüllt, damit, dass er einfach Dinge vorliest.
Das hat er, der hat die Waldbühne gefüllt und solche Sachen.
Die Stadien war, wie gesagt, das ist der falsche Begriff.
Ja, ja.
Ich habe das einmodernisiert. Und ich habe mir davon ein, zwei angeguckt, also so reingesäppt, und das war halt auch. Wenn er halt alleine auf der Bühne war und Dinge vorliest, das war schon geil.
Über seinen Stil können wir später noch ein bisschen sprechen. Kinski verursachte dann einen Autounfall und einen Bootsunfall, die ihn jahrelang finanziell und juristisch belasteten. Er hatte ein Verhältnis mit einer österreichischen Schauspielerin, Erika Remberg, unternahm zwei weitere Suizidversuche. Und dann kam der Durchbruch. Und zwar in den 60ern mit den Edgar-Wallace-Filmen. Über die haben wir auch in der Deutsche Kinogeschichte Teil 2 Folge gesprochen. Die Edgar-Wallace-Filme. 1960, Kinskis erster Wallace-Film, Der Rächer. Das war gleich der dritte dieser 100.000 Edgar-Wallace-Filme. Insgesamt spielte Kinski in 16 Edgar-Wallace-Filmen.
Alter, waren das echt so viele? Wow, Alter,
das ist häufiger als Hugh Jackman Wolverine gespielt.
Da gibt's noch, viel. Wir hatten das ja in der Folge.
Stell dir mal Kinski als Wolverine vor.
Wir hatten das ja in Wir hatten das ja in der Folge mit Dark 60er, große Kinokrise, die Zeit der Genrefilme. Also die haben diese Filme am laufenden Band rausgeballert. Story war schon da. Edgar Wallace ist ein Krimiautor aus dem 19. Jahrhundert. Immer die gleichen Kulissen. Ähnliche Figuren. Kinski spielt immer den psychopathischen Bösen. Am Ende kommt raus, dass er schuld war. So. Es war halt im Prinzip immer das Gleiche.
Ja. Spannung pur.
Und das waren die Werke, mit denen er in Deutschland einem großen Publikum bekannt wurde. Er spielte, wie gesagt, meistens den Superfreak, super intensiv, und er blieb einfach im Gedächtnis. Also wenn in einem Audio-Feature über ihn habe ich den Satz gehört, am Tag nach der Ausstrahlung der Edgar-Wallace-Filme hieß es nicht, ja, wie war denn der oder wie war denn der, hat der dir gefallen? Man hat immer nur über Kinski gesprochen. Wie fandest du Kinski im neuen Edgar-Wallace? Ja, geil. Hast du gesehen, wie der ausgerastet ist? Boah, hast du die Augen gesehen? Mann, ey. Also mit dieser brennenden Intensität, mit seinen völlig irren, exaltierten Rollen, hat er dem Pöbel einfach Spaß gemacht.
Ja, na klar, deswegen fangen Shakespeare-Stücke immer mit einer Kampfszene an, weil wenn du das Publikum abholen willst, dann lass irgendwen, Michael Bay macht das heute noch, dann lass wen oder etwas explodieren.
Ja, aber das ist, also ich meine, wenn man sich heute Bösewichte oder wenn man heute über Filme spricht, in denen geile Bösewichte mitgespielt haben, anders, wenn man heute über wirklich geile Filme spricht, dann sind das meistens Filme mit richtig geilen Antagonisten. Ne? Und das ist gerade im Comic-Bereich natürlich ein Riesenthema, siehe Joker zum Beispiel, aber auch in anderen Bereichen so, ne? Wenn der Bösewicht so richtig wehtut, dann kommt das halt an. Und dann hast du mit Kinski halt eine Person, die sowohl das verkörpern konnte, als auch tatsächlich auch war.
Ne? Ich wollte gerade sagen, man hat es ihm abgenommen. Wenn du dir so ein paar alte Sachen von ihm anguckst, du nimmst dem das auch ab. Weil nicht nur hat er das Aussehen dafür, weil er, sorry, aber so dieser deformierte Kopf mit diesen riesengroßen Glubschaugen. Halt einfach
diesen komischen Lippen.
Dann reißt er diese Augen reißt er seine Augen halt auch immer so auf und ist halt einfach, der wirkt immer wie, als hätte er gerade an der Batterie geleckt. So 1000 Volt Spannung, als würde er auf den Nagel treten, konsequent.
Guckt euch mal bei YouTube Best of Wallace Kinski an. Da gibt's Szenen, da bricht Kinski oben an der Decke durch eine Glaskuppel durch und hängt da so halber aus dem zerschmetterten Glas raus, ballert mit einem Maschinengewehr einfach alle Anwesenden kaputt, wird dann selbst erschossen, und in diesem Moment, wenn du sein Gesicht siehst, blickst du in den Abgrund des puren Wahnsinns. Er war das fleischgewordene Irre.
Ja, und wenn du halt ein Drehbuch hast, was halt so semi ist, also selbst schon zu seicht für seichte Fernsehunterhaltung, holen Kinski rein und die Leute, also Mutti und Fadi, werden so richtig vor der Glotze kleben.
Ja.
Aber wie gesagt, auch nachvollziehbarerweise so, ne? Sowas fesselt halt.
Genau, und er hat da was Spannendes reingebracht, auf jeden Fall, in diese ansonsten ziemlich merkwürdigen und drögen Filme. Ja. Dann kam Anfang der 70er vielleicht einer seiner skurrilen Höhepunkte. Nachdem er deutschlandweit schon bekannt war und damals schon berüchtigt war für seine Freakness und für seine Ausbrüche,
seine Freakness,
trat er in der Berliner Deutschlandhalle auf mit dem One-Man-Stück Jesus Christus Erlöser. Ein Video, das, glaube ich, den meisten Hörern bekannt ist. In dieser One-Man-Show zitierte er aus dem Neuen Testament und inszenierte sich selbst schon so gefühlt als Jesus. Und guckt euch das wirklich mal an, das kann man in voller Länge bei YouTube angucken. Die ersten 5 Minuten sind die spannendsten. Super unruhiges Publikum. Von Anfang an Zwischenrufe vom Publikum. Also da ist eine Stimmung, nicht wie bei einem Theaterstück, wo man konzentriert ist. Da ist eine Stimmung wie im Fußballstadion. Du merkst schon an der Atmosphäre, an der akustischen Atmosphäre, die Leute wollen da keine Kunst sehen. Die Leute wollen sehen, wie Kinski ausrastet.
Ein bisschen, ich habe noch ein schöneres Beispiel gefunden, wie im englischen Parlament. Weißt du, wenn die Leute sich da wirklich gegenseitig ins Wort fallen und rufen und einer muss Order brüllen, halt irgendwie so. Also der kam auf die Bühne und es ging einfach nur die Hölle los.
Also das Publikum, gleich in den ersten 2 Minuten schon, kommen Publikumszwischenrufe wie: Du hast doch noch nie gearbeitet, Arschloch, komm schon, du musst doch mal was machen, Junge. oder der onaniert doch ständig in die Luft. Oder
krass.
Oder als Kinski kurz innehält für ein paar Sekunden, schreit einem einer in die Stille rein: Kannst wohl nicht mehr, wa?
Hier, seine Tochter in ihrer Biografie schrieb übrigens über Jesus Christus Erlöser: Er fühlte sich seelenverwandt mit Jesus. In dem Text, den er vorträgt, meint er eigentlich sich selbst. Wie Jesus ist er ein Verfolgter, ein Verkannter, ein Weiser, ein Genie.
Ja, und das steht, das steht zwischen den Zeilen, aber so, dass es jeder lesen kann.
Ja.
Jeder liest das zwischen den Zeilen und es hat auch der Pöbel in Anführungszeichen in dieser Halle da gespürt. Er meint eigentlich sich nicht Jesus.
Er hat doch mal auch bei einem Mittagessen mit einem Reporter dem eine Kartoffel in die Fresse geschmissen, als der zu ihm sagte, ihre Leistung in, hier bitte Film einfügen, ich weiß es nicht mehr.
Theaterstück
war das. Theaterstück, ja, war großartig, einzigartig. Und er hat ihm die Kartoffel ins Gesicht geschmissen, total empört und meinte, die war gottgleich.
Monumental.
Epochal.
Epochal.
Das war auch in der Pension mit in München mit dem Herzog.
Also absolut. Ja, ey. Also ihn Berg zu nennen in seiner Kunst ist noch zu klein.
Kinski hat dann tatsächlich einen besonders vorlauten Zuschauer auf die Bühne geholt. Es musste dich erstmal trauen in der Situation. So, und dann spielte sich folgender Dialog ab, den ich kurz vorlese. Der Zuschauer sagt folgendes: Leute, ich bin kein großer Redner und es ist vielleicht möglich, dass von euch welche Christus suchen, aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, so viel ich weiß, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Dann hat er nicht gesagt, halt deine Schnauze. Kinskis Reaktion? Nein, hat er nicht gesagt, halt deine Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht, du dumme Sau. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Geht von der Bühne. Unterbrechung der Veranstaltung. Mehrere Stunden später, nachdem das Publikum dann stark ausgedünnt war, die Hälfte ist gegangen, kam er wieder auf die Bühne und hat sein Stück gespielt. Und da war es dann deutlich ruhiger. Aber es eskalierte dann nach rund 10 Minuten trotzdem wieder. Das Publikum fing wieder an und wurde immer unruhiger. Und es gab Buhrufe und Beleidigungen vom Publikum. Ein weiterer Zuschauer kam ungefragt auf die Bühne und hat seine Meinung zurückgegeben. Und Kinski hat dann das Mikrofon samt Ständer einfach weggeschmissen, verlässt die Bühne unter Chören, die singen, Kinski ist ein Faschist.
Er ward nie wieder gesehen.
Krass. Ja, nee, doch.
Ja, dann doch, aber nicht mehr zu diesem Zeitpunkt auf dieser Bühne.
Ja, aber ich muss sagen, ein bisschen, also einem wohlwollenden Teil in meiner Seele hat er in der Situation ein bisschen leid getan, weil der geht halt auf die Bühne und die Leute wollen, dass er eskaliert. So. Die Leute waren nicht an seiner Kunst interessiert.
Ja, das ist... Also wenn man das so betrachtet, das ist natürlich traurig, ne? Das ist so wie wenn du, keine Ahnung, dich als, sagen wir mal, Max Giermann kommt auf die Idee, geil, ich drehe jetzt mal einen ernsthaften Film. Bulli, ne? Geht hin, dreht einen ernsthaften Film, hier Ballon und so, und das Einzige, was kommt, ist immer, mach mal den Abahachi. So, ne? Ja, also, wenn du halt auf eine Sache reduziert wirst.
Ja.
So in seinem Fall natürlich dann auf seine Persönlichkeit. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er ist A, selber schuld.
Ja.
Weil er halt auch so lächerlich leicht reizbar ist. Ich meine, so auszurasten während solchen Veranstaltungen ist halt auch sagenhaft unprofessionell.
Das ist halt
vor allem, wenn die Leute schon wissen, dass er das machen wird.
Ja. Und dass du dann mit dem Publikum auch noch auf diese Art diskutierst.
Ja, das auch noch. Ne, und dann auch so dumm. argumentierst. Ja. Der hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Du weißt nicht, was er gesagt hat. Halt die Schnauze!
Hat ihm eine Peitsche, Peitsche genommen und ihm in die Fresse geschlagen. Was ist das für eine Art?
Das ist halt Jesus.
Jesus nach Kinski.
Bitte dich.
Jesus nach Kinski,
genau. Das Kinski-Evangelium. Nee, aber schön schon gesagt, aber zusammengefasst, man erntet eben, was man sät.
Ja, genau. Ja. Ja, und trotz oder vielleicht sogar wegen seines Rufs kam dann tatsächlich aber der internationale Durchbruch.
Was ist denn das für eine Art?
Kinski spielte schon in den späten 60ern in verschiedenen Italo-Western, wie für eine paar Handvoll Dollar. Da war er immer so der schmutzige, fiese Western-Psychopath. Verdiente mit diesen Filmen wo Millionen. Hat zeitweise in einer mega dekadenten Koksvilla in Italien gelebt.
In zweien sogar.
Ja, und die italienischen Filmemacher müssen ihn gehasst haben, bis aufs Blut. Ja, und also wenn dich die Italiener hassen für deine aufbrausende Art, dann hast du es echt geschafft. Oder?
Alter.
Ja, da gibt's tatsächlich ganz schöne Passagen in der, oder was heißt schöne, aber bemerkenswerte Passagen in dieser Biografie von der Posakinski, wo die eben genau das erzählte, so dass der Kellner, da saßen in irgendeinem Restaurant und haben irgendwie gegessen, ne, und der Kellner dann schon ankommt und dann haben die sich da gegenseitig angebrüllt und der Kellner schon echt ein Typ war, also der wirklich ausgerastet ist, ne, halt so im Klischee so ein charismatischer Italiener, der richtig sauer ist, ne. Aber Kinski es geschafft hat, den noch zu überbrüllen und dann Tische durch die Gegend zu schmeißen und völlig, völlig irre.
Ja. Ja, das hat der Herzog ja auch gesagt, dass der Kinski, der soll ein sagenhaftes Organ gehabt haben.
Ja.
Werner Herzog behauptet, dass Kinski angeblich Gläser zerschreien konnte.
Ja.
Werner Herzog.
Ich meine mal zu deuten, das ist eine wohlwollende Übertreibung.
Werner Herzog erzählte, dass Kinski, also das muss man sich mal wirklich bildlich vorstellen, dass Kinski in dieser Wohnung sich teilweise 10 Stunden am Stück eingeschlossen hat, um schreien zu üben.
Ja, der hatte in seiner ersten Villa, die er da in Rom hatte, also in der Nähe von Rom hatte, das war noch nicht dieses Kirchengebäude, was er dann später haben wird.
Ja.
Der hatte einen Spiegelraum, das gibt es ja in so vielen älteren oder gerade so im barocken Stil gibt es ja diese Spiegelräume, ne, wo wirklich alles verspiegelt ist, eben auch die Decken und so. Und das war sein Raum, in dem er geübt hat. Also der stand dann halt in seinem Spiegelraum und hat sich selber beim Schauspielen zugeguckt. Ja, das war so sein Ding.
Also Kinski hat sich ja auch gerne als Naturtalent inszeniert, aber Herzog meinte, dass das überhaupt nicht stimmte, sondern dass er im Gegenteil Stunden und Stunden und Tage geübt hat. Er hat sich wirklich den ganzen Tag für Sprechübungen eingeschlossen und der muss vollkommen... Ich weiß, das Wort fällt heute oft, er muss wahnsinnig einfach gewesen sein, in seiner Art sich reinzusteigern, in seine Schauspielübungen.
Er soll ja auch, wie du sagst, er hat ja nie eine Schauspielschule so richtig gesehen, er ist ja kein klassisch gelernter Schauspieler, wahrscheinlich, ja, durch seine Anfälle höchstwahrscheinlich nicht fertig gemacht, aber
er war nur eine Zeit lang auf dieser Schauspielschule
genau,
in Berlin.
Aber selbst der Herzog sagt ja auch, dass diese Bühnensprache, gerade dieses Bühnen-R, dieses Gerollte, was dann auch gerade auf der Bühne sehr, sehr hervorstach, dass er das wirklich bis aufs i-Tüpfelchen halt auch wirklich perfektioniert hatte. Ja. Und das kann nicht einfach nur ein Talent sein, da steckt Übung dahinter.
Na klar, wie bei allem.
Zumal er selber ja auch immer sagte, so war das, ich spiele diese Rolle nicht, ich bin diese Rolle.
Mhm. Ja, also Kinski war...
Brecht hat von mir Anweisungen angenommen und du wirst das auch.
Ja. Ja, weißt du, wenn du dir die Rollen anschaust und dir dann neben die Persönlichkeit, die wir gesehen haben, ganz ehrlich, da war viel Übung wahrscheinlich auch einfach für die Katz, weil der hat im Prinzip fast immer sich selbst gespielt. Nur, dass er halt wirklich eine Waffe in die Hand gekriegt hat.
Ja. Und Kinski war, wie gesagt, schon Millionär und ein gemachter Mann Anfang der 70er, aber in den 70ern kam dann sein internationaler Durchbruch. 1972, Akire, der Zorn Gottes. In dem Film spielt Kinski einen spanischen Conquistador, der im südamerikanischen Dschungel die goldene Stadt Eldorado sucht und dabei dem Wahnsinn verfällt. Und liebe Hörer, wenn ihr wollt, guckt euch den Film mal an. Ich muss euch aber warnen, der Film ist einfach bescheuert. Der Film ist einfach bescheuert. So, der Film ist berühmt, berüchtigt in der Welt, in der Filmgeschichte, weil die in den südamerikanischen Dschungel gegangen sind mit einem viel zu kleinen Budget, mit nur knapp 30.000, 40.000 D-Mark. Budget sind die damals in diesem Dschungel mit einer riesen Crew, aber schlecht vorbereitet Und da ist so viel schief gegangen in diesem Dschungel. Also in dem Film ist es ja so, dass diese spanischen Eroberer da am Ende wirklich reihenweise verrecken, weil sie dem Wahnsinn verfallen und nichts mehr zu futtern haben in dem Dschungel und halber kaputt gehen. Und die Crew muss ein ähnliches Schicksal durchgemacht haben. Die Eingeborenen sollen die Crew regelmäßig mit Coca-Blättern versorgt haben. Also die Crew wurde auf Drogen gehalten, damit die das durchhält. Und der Film wirkt heute, der wirkt fast schon dokumentarisch, weil ganz viele Szenen nicht gefilmt werden konnten. Der ist schlecht geschnitten, der ist super hölzern inszeniert, scheiß Dialoge, alles ist super hölzern, wirkt fast schon laienhaft. Also der Film ist handwerklich kompletter Scheißdreck.
Ja. Ja, und
es tut
halt,
mir leid.
Halt auch mit so jemandem wie Kinski an Set halt auch mit seinem Fair Share an Unfällen halt auch behaftet. Einer von den Nebendarstellern ist ja als Kinski auch selber in Hitze und Kostüm und Schauspielerei so in den Wahn verfallen, dass der ja auf Statisten während einer Szene mit einem echten Degen losgegangen ist und dem einem so heftig auf den Kopf geknüppelt hat, dass der bis heute eine Narbe davon halt hat, auf direkt so ein bisschen über der Stirn. Und der auch halt auch gesagt hat, so ja, er hat durch einen echten Eisenhelm, den die halt auf hatten, durch einen echten Eisenhelm durchgekloppt und ihn immer noch so übel verletzt, dass das eine Narbe hinterlassen hat, dass das Blut halt richtig floss. Er hat auch gesagt, hätte er keinen Helm gehabt, dann hätte der Kinski den da richtig tot gemacht.
Der hätte ihn gespalten, ne?
Und die Szene ist auch im Film gelandet. Wenn ihr Akira Zorn Gottes guckt, da wollen die zu einer Bananenstaude hin und Kinski kommt an und sagt, was, ihr sollt hier das und das machen, ihr sollt nicht fressen und prügelt auf die ein. Das war so nicht geplant für den Film. Das ist halt da in echt am Set passiert und jemand hat eine Kamera angehabt.
Völlig irre.
Und du siehst im ganzen Film auch, wie Kinski mit allen Statisten und anderen Schauspielern mega rabiat umgeht. Der schuckt die Leute richtig brutal irgendwo in der Gegend rum, ist super respektlos, rempelt die Leute an, so dass du siehst, dass das keine geplanten Stunts sind, sondern dass der einfach wirklich da die Leute drangsaliert hat.
Ja, weil das für ihn halt auch scheinbar keine Rolle spielte, ne? So,
für ihn sind das Gegenstände für sein Spiel.
Genau. Das sind also nicht nur Gegenstände für sein Spiel, andere Menschen sind generell erstmal weitestgehend Gegenstände. Oder ihm im Zweifel, im wahrsten Sinne des Wortes sogar im Weg. Und dann am Set ist halt klar, so er ist der Star, er ist Dr. Jesus Cox. Und das ist völlig egal, was die anderen treiben. Und im Zweifel auch, wenn du nur noch anfängst zu Schauspielern und drohst, ihm die Show zu stehlen, klar kriegst du dann einen Degen auf den Kopf. So, ne?
Der Film wird vom einen oder anderen Rollkragenpulli-Träger heutzutage noch gefeiert, was ja auch okay ist, weil man kann schon viel in den Film reininterpretieren und der hat ja schon so eine symbolische Ebene und bliblablub. Aber der ist grauenhaft zu gucken, der Film. Es ist hauptsächlich der Mythos rund um diesen Dreh, der uns diesen Film vermutlich bis heute im Gedächtnis behalten hat.
Das ist doch Werner Herzog auch so geil in dieser Doku, redet davon, dass er bis dahin 6 Filme gemacht hat. Guckt euch mal seine Filmografie an. Wenn man die Kurzfilme dazu zählt, war das nicht sein 6., sondern sein 12. Und selbst wenn man seine Spielfilme zählt, war es nicht sein 6., sondern sein 5. Also da wird halt auch irgendwie immer dezent gerundet wird so geredet, dass das zu zweierlei Seiten gut klingt.
Ja. 79, auch Kinski, Werner Herzog, Kooperation, Nosferatu, Phantom der Nacht. Da spielt Kinski Dracula, einen todessüchtigen und natürlich wahnsinnigen Vampir.
Sollte übrigens auch eine Erzählung geben, dass er in der Szene, in der Nosferatu dann endlich mal an den Aderlass darf und dann da zuzeln darf, Kinski wohl auch darauf bestanden haben soll, echtes Blut zu trinken oder der Darstellerin so heftig in den Hals beißen zu dürfen, dass er wirklich Blut schmecken kann. Also, ja. Also wenn ihr habt euch das ja bisher angehört, bis hier ja schon angehört, ne? Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ihr findet ihn genauso sympathisch wie wir, oder?
Toller Kerl.
Kann man sich nicht beschweren.
Gute Vibes auch.
Auch 79, auch Kinski, auch Herzog. Wojciech, da spielt Kinski einen Soldat im 19. Jahrhundert, der dem Wahnsinn verfällt.
Ja, mit der einzigen Darstellerin, die nur gute Worte für ihn tatsächlich bis heute übrig hat.
Ja. Nee, die Fitzgeraldo, kommen wir gleich dazu, Darstellerin, hat auch gute Worte. Das ist irre, denn die zu den Frauen war er immer deutlich netter als zu den Männern.
Ne? Ja, auch immer, das siehst du in Interviews immer, das ist ganz
da hat Tobi noch was zu sagen, glaube ich.
Ich glaube auch, der ist so ein Typ, der geht über die Flirtphase und so, das findet er ganz witzig und sobald er sich selber dann halt irgendwie abreagiert hat, ist das alles doof und scheiße.
Nee.
Nee? Okay. Hey,
kommen wir nachher zu.
Ah, alles klar. Aber wenn man sich Interviews mit ihm anguckt, das fand ich immer so unangenehm. Der wird so mega schnell, gerade bei Frauen, der wird so mega schnell so mega touchy. Immer.
Ja, genau.
Ja, oh, das,
so ein bisschen
das
so, ist so, Ding, so, ja. So unangenehm flirt. So, sorry jetzt für diesen Jugendslang, aber so unangenehm Allmann flirty. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, so ein Sexoper in Thailand flirty. So.
Ja, genau.
Einfach mal ein bisschen fassen. Ne?
Genau, so ein bisschen Weinstein flirty. Ne?
Oh, scheiße. Ja, aber das passt ganz gut.
Ja, und wahrscheinlich der Höhepunkt seiner Karriere 1982, Fitzcarraldo, ein Exzentriker, der im Dschungel ein Opernhaus bauen will und dem Wahnsinn verfällt, nominiert für den Golden Globe. Auch um diesen Film gibt's wahnsinnig geile Geschichten. Wahrscheinlich die meisten völlig irren Kinski-Stories kommen aus diesem Film. Da sind sie wieder in den Dschungel, diesmal mit einem deutlich höheren Budget, aber trotzdem wäre wieder alles fast zu Klump gegangen. Ja.
Ist das der mit dem Boot?
Das ist der mit dem Boot, ja. Wo sie ein Boot über einen Berg schaffen wollen und wo sie ein Boot auf einem Fluss haben, das befestigt wurde mit so Metallstreben am Ufer und das ist gerissen und das Boot wäre fast gekentert und einem Kameramann hat es dabei die Hand zerspaltet. Und Kinski hat noch geschimpft, wieso er nicht weiterfilmt.
Ja. Ja, so viel zum Thema Menschen sind für ihn nur Gegenstände.
Ja, aber auf der anderen Seite ist er halt auch als dieses Boot, weil Herzog halt auch gesagt hat, so wie das befestigt war, war das eigentlich safe. Aber als das dann alles losgebrochen war, war dieser Kahn im Prinzip halt lebensgefährlich. Die mussten aber drehen, sind alle auf dieses Boot, um erstmal zu checken, wie die Lage ist. Und Kinski aber gleich gesagt hat, ey, wenn ihr darauf geht, dann komme ich mit. Also der hat halt auch solche Situationen dann halt genutzt für sein Spiel, was absolut keine Entschuldigung für ihn halt sein soll.
Ja.
Also ihr merkt, ich glaube, das ist doch der erste Bio-Shit, wo wir wirklich sagen, was ein Wichser die ganze Zeit.
Ja, also es gibt da so ein, zwei Anekdoten, die erzähle ich gleich nochmal, die ihn eben auch, und das passt dazu auch so, alle rennen auf dieses Boot, was mega gefährlich ist. Er sagt dann, ja, also wenn alle da drauf gehen, dann nutze ich das natürlich auch. Der muss ein sagenhafter Feigling gewesen sein.
Ja, er hat sich auch immer, das ist mal wieder aus diesem Film, mein liebster Feind, also nehmt es euch nicht übel, Leute, die Bioshit-Folge heute ist von den Quellen her relativ einseitig. Fast alles, was man über Kinski weiß, weiß man halt von Werner Herzog tatsächlich. Also was ihn, was so privat angeht. Und ja, Tobi, wir kommen ja noch zur Biografie seiner Tochter später. Bin ich mal gespannt, was du erzählst.
Das ist die zweite große Quelle halt. Ja.
Und Kinski hat sich selber inszeniert, auch so als Naturbursche und als wäre er dem Dschungel nah und als könnte er die Natur fühlen. Angeblich hat er aber nie das Camp auch nur weiter als 5 Meter verlassen, ist immer komplett ausgerastet, wenn irgendwo ein Moskito war oder er kein gescheites Bett hatte oder die Getränke die falsche Temperatur hatten. Er war eine komplette Diva.
Ja, der, also in seinem Privatleben, das hat er praktisch nur in Rom verbracht, in Paris, Madrid oder halt an den Orten, in denen er halt gedreht hat. Ne? Da eben immer in den teuersten Hotels, immer den krankesten Scheiß, rannte von einer Boutique zur nächsten, hat ein Restaurant nach dem anderen auseinandergenommen. Also der war alles, aber der war ganz Naturbursche.
Statussuchender Emporkömmling. Aber auch Zitat Werner Herzog, Klaus hatte eine einen sehr verqueren Bezug zu dem Wort Natur.
Ja.
Weil Natur war okay, solange es keine Insekten hatte und er nicht nass wurde.
Genau, ganz genau.
Ja, das passt.
Ganz genau. Ja, und in diesem Film passierten wieder diverse Ausraster, die so weit gingen, dass die Eingeborenen, die da am Set waren als Statisten, dem Regisseur angeboten haben, Kinski zu töten.
Was auch eine Überlieferung von Herzog ist, wo da auch wieder da ist. Ja, klar, natürlich haben die dich das gefragt.
Angeblich soll Kinski irgendwann gesagt haben, ich gehe jetzt einfach weg, ich habe keine Lust mehr. Und Herzog hat ihm dann gedroht, dass er sein Gewehr holt und ihn umbringt, wenn er jetzt geht. Und daraufhin hat Kinski dann klein beigegeben. Kinski erzählt die Geschichte so, dass der Regisseur mit Gewehr im Anschlag bei laufender Szene ihm die Regieanweisungen gegeben hat.
Ja, ey, wenn du dein, das Ding ist halt immer, wenn du zum Mythos werden möchtest, dann musst du die Legende nähren, ne?
Und
ja, aber es passt so ein bisschen, Kinski hat mal über Regisseure gesagt, also warum er nie auf Regisseure gehört und auch keine Drehbücher gelesen hat und so, weil hin und her latschen, damit die Regisseure auch mal sehen, warum sie keine Fantasie haben, das mache ich nicht. Also es passt dann dazu, dass man ihn mit der Waffe bedrohen musste, damit er mal tut, was man ihm sagt.
Alter,
und aus diesem Film stammt der mit Sicherheit berühmteste Ausraster Kinskis, den auch der Herr Giermann ja toll imitiert hat. Und den möchten wir euch tatsächlich jetzt in einer kurzen gespielten Szene vortragen, aber eher nicht im Klaus Kinski-Sprech, sondern eher ruhig und entspannt, damit ihr mal hört, was da wirklich gesagt wird.
Also Kinski Gentleman-Style.
Genau. Ich mache kurz die Regieanweisung. Blende. Wir befinden uns im Dschungel. An einem Filmset, überall stehen Leute, die gebannt zugucken, wie Klaus Kinski ausrastet. Im Hintergrund ist ein gelber Bagger zu sehen. Überall stehen Filmcrew-Leute und Eingeborene, die stumm zugucken und nicht fassen, was sie da sehen. Alle rauchen, denn wir sind in den 70ern. Ja. Und Tobi spricht Klaus Kinski. Richard spricht den Produktionsleiter vor Ort.
Walter Sachser.
Den Walter Sachser. Und ich habe noch eine kleine Cameo-Rolle als der Regisseur Werner Herzog. So. Vorhang auf. Und bitte.
Ja, schrei ich oder schrei ich nicht? Und du, sag mir nicht, ob ich schreie oder nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Der Moment ist gekommen, wo ich dir in die Fresse haue.
Was?
Diesmal schlage ich dir in die Fresse. Darauf kannst du dich verlassen, du.
Na dann komm, mach zu.
Diesmal sitze ich im Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland.
Mach zu, mach zu, trau dich nur.
Diesmal schlage ich dich zusammen.
Trau dich nur.
Wenn du zu frech wirst. Euer Gewichse mit eurer Freundschaft, das interessiert mich einen Dreck. Wir brauchen einen Fotografen, verstehst du?
Wir brauchen Leute.
Na dann mach doch deinen Scheiß. Was hat denn das mit mir zu tun, Mensch? Mach deine Sachen, du hast genug zu tun.
Ja komm, kriegst eben nichts mehr zu fressen. Dann musst du es ja nicht essen. Friss, was du willst.
Was sagst du? Du bist ja schlimmer wie ein Zuchthauswärter, du Arschloch. Du willst bestimmen, wann ich was zu fressen kriege? Das werden wir aber leben. Das ist ein Geisteskranker. Der ist ein Geisteskranker. Ja komm, schaff den weg. Scheiße hier.
Kriegst du nichts mehr zu fressen, kannst du deine eigene Scheiße fressen.
Geisteskranker. Er muss ins Irrenhaus. Er ist wahnsinnig. Er sagt zu mir, ich krieg nichts zu essen. Er ist verrückt, dieser Idiot. Du bist ja wahnsinnig, Mensch. Dich muss man ja einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Vollidiot. Na pass mal auf, ich mach Wirbel in Amerika. Pass du mal auf. Die Sache ist noch nicht zu Ende, du dumme Sau, du. Hast du so ein Arschloch? Ey Loki, so ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion. Du existierst überhaupt nicht für mich.
Nimm es, wie du willst, aber ich sag dir, du sollst dich bitte benehmen. Wie ein Mensch hier, ja?
Das ist ja ungeheuerlich.
Und nicht hier wie...
Jetzt bittet er mich auch noch.
Ich kann ja nichts dafür, wenn du ein Problem mit dem Fotografen hast.
Ach komm, leck mich doch am Arsch, Mensch. Wir drehen ja einen Film und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot. Quatsch mich nicht an, du störst mich.
Kurze Pause.
Du bist so bescheuert, dass du gar nicht über die Konsequenzen im Klaren bist. So bescheuert bist du.
Wieso? Welche Konsequenzen? Die daraus gezogen werden? Scheißegal, ja?
Das weiß ich. Dir ist alles scheißegal. Dir sind immer auch die Leute immer scheißegal gewesen. Immer.
Ach, auf jeden Fall bist du mir scheißegal gewesen mit deiner Schreierei. Immer.
Dir sind die Leute immer scheißegal gewesen. So kann doch keiner sein, dass er nicht merkt, dass er vom Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd kann keiner sein.
Musst es ja nicht fressen.
Man muss nur ein Arschloch sein, um das zu machen.
Musst es ja nicht fressen.
Verstehst du? Das ist ungeheuerlich, was der mir erzählt. Du musst es nicht fressen, sagt er mir. Ich muss es nicht fressen. Ist das zu fassen, sowas? Ist das zu fassen?
Ja, komm, lass mal's bleiben.
Ja, okay, sag ihm, er soll's Maul halten.
Ja, komm, dann gebt's jetzt bitte einmal Ruhe, Walter. Bringt doch nix, diese Schreierei. Immer wieder Worte und hin und her jeden Tag bringt ja auch nichts.
Du bist doch nicht normal, du Idiot. Jeden Tag warst ja Gott sei Dank noch nie beim Dreh. Wie kannst du sagen, jeden Tag?
Ja, komm, einer muss jetzt mal den Nerv haben, damit das aufhört. Dann hört das jetzt auch auf. Ende.
Ich finde es so schön, dass er zu dem Regisseur, dass er zu Herzog sagt, wie? Du warst ja nie am Dreh, wie kannst du da sagen, jeden Tag?
Also ein Dialog, der an Dummheit und an Trivialität kaum zu überbieten ist, aber ihr Hörer kennt das ja bestimmt, da wird geschrien, da wird ausgerastet und Zeit meines Lebens, seit ich das kenne, mache ich mir Gedanken über diesen einen merkwürdigen Satz, den ich bis heute nicht verstehe, Und zwar Zitat Kinski: Diesmal sitze ich im Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland.
Ich hab das.
Also er sagt vorher:
Keine Ahnung, was das soll.
Diesmal schlage ich dir in die Fresse. Darauf kannst du dich. Diesmal schlage ich dir in die Fresse. Darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich im Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. In meinem Kopf sitzt Kinski in so einem Clownskostüm in der Karre vom Sachser in Holland und wartet drauf, dass er zum Auto kommt, um ihm auf die Fresse zu hauen.
Ja, ungefähr so. Oder wahrscheinlich in irgendeinem Dracula-Kostüm oder in irgendeinem Edgar-Wallace-Kostüm oder hey, vielleicht auch in dieser komischen Tropenkluft.
Komplett gaga.
Ich finde es halt so heftig, wie das halt hin, wohin das Ganze halt immer führt, weil das ist erstmal irrsinnige Beleidigung halt einfach nur. Dann geht's ans Drohen mit, ich mach deine Karriere kaputt. Und dann stellt er ihn als lächerlich dar. Also dann versucht er irgendwie die andere Seite, dass er ihn mehr oder weniger weg ignoriert und ihn dann zeigen möchte. Nicht mehr, ich bin nicht sauer auf dich, sondern ich ignoriere dich ab jetzt.
Ich bin beeindruckt.
Und scheitert daran aber auch.
Richard, ich bin beeindruckt, was du aus diesem Bullshit-Bingo noch für Dinge raus und
ich hab raus das heute, analysieren kannst. Ich hab mir das heute ein paar Mal angehört. Ich hab das abgetippt. Ich hab diesen Dialog heute sehr häufig gehört.
Ich bin echt beeindruckt, was du aus diesem Dreck ziehst.
Ey, das ist Kunst, das hätte Kevin Smith nicht besser schreiben können.
Ja. Und naja, nach diesem Dreh, das war der Höhepunkt, nach diesem Dreh ging es bergab. Er drehte Mitte der 80er noch zwei weirde Actionfilme, in denen er aber relativ wenig zu sehen ist, da er sich mit dem Hauptdarsteller Lewis Collins nicht vertragen konnte. Seine letzten...
Was eine Schneeflocke.
Kinskis letztes vollendetes Werk ist der Film Kinski Paganini, wo er Paganini, so einen missverstandenen Musiker, spielt, der langsam den Wahnsinn verfällt. Drehbuch, Regie, Schnitt, Hauptrolle, alles Klaus Kinski.
Natürlich.
Er hat den Film komplett alleine gemacht. Ja.
Finanziert übrigens von zwei Mafiosi, die sich währenddessen auch in die Haare gekriegt haben und dann das Ding nie so richtig fertig werden sollte und so. Also völlig irre Story. Das wollte halt keiner mehr mit ihm arbeiten.
Der Film wurde von
selbst die Mafia will nicht mehr mit Kinski arbeiten. Geil.
Dieser Film Kinski Paganini wurde von Kritikern wie Publikum als merkwürdig und bestenfalls schlecht inszeniert aufgenommen, hat eine IMDb-Bewertung von 5,3 und war finanziell ein kompletter Flop. Und Kinski zog dann Ende der 80er in die USA, lebte eine Zeit lang in L.A., ließ sich an der Westküste ein Haus bauen, war kurz mit einer damals 19-jährigen italienischen Schauspielerin zusammen und starb im Alter von 65 Jahren dann im November 1991 in seinem Anwesen an einem Herzinfarkt. Und das ist absolut skurril. Er wurde obduziert und dabei kam raus, dass sein Herz total vernarbt war. Wahrscheinlich, weil er vorher bereits mehrere unbehandelte Herzinfarkte hatte.
Ja, surprise.
Wenig überraschend, ja.
Aber also, das finde ich, das ist so ein, also so zu sterben ist für ausgerechnet diese Sorte Wichser so sagenhaft treffend. Tod durch vernarbtes Herz.
Alleine.
Also, finde ich ja, irgendwie finde ich das ja herrlich. Ja.
Groß in Amerika auch, ne? Hat er ja angekündigt. Ja.
Also das kann man eigentlich gar nicht schreiben. Diese Lebensgeschichte mit all ihren kranken Details bis zu dieser Schlusspointe, dass sie beim Tod gemerkt haben, oh fuck, das war ja gar nicht sein erster Herzinfarkt.
Völlig irre.
Das kann man gar nicht schreiben. Das als Drehbuch, das würde dir doch kein Mensch abnehmen.
Weißt du, die Leute sagen immer, es gibt keinen Schauspieler, der Son Goku spielen kann. Aufgrund der körperlichen Fitness und Co. halt einfach, ne? Aber zeig mir mal die arme Sau, die wirklich die Biografie, der die Hauptrolle hat in der Biografie über Klaus Kinski.
Max Giermann.
Nee, Mann. Ich glaube, danach musst du in Therapie, Alter. Ja. Ey, so. Ja. Da Platter, also Corey Taylor ist bei der Aufnahme des letzten Slipknot-Albums beim starken Singen einen Hoden gerissen. Ich will nicht wissen, was anderen passiert, wenn die Kinski spielen müssen, ey.
Ja, und seine Asche wurde dann nach eigenem Wunsch bei San Francisco in den Pazifik verstreut.
Unter der Golden Gate Bridge, an einer Stelle, wo er in einem Film mal ins Wasser gesprungen ist.
Und seitdem ist es an der Stelle echt salzig.
Ja, und das war das Leben des Klaus Kinski.
Wahnsinn.
Ein Leben für den Wahnsinn.
Wahnsinn. Wir sind jetzt sehr viel auf seine Arbeit eingegangen. Eigentlich gar nicht so extrem viel durch sein Privatleben. Aber ich glaube, ihr kriegt eine Idee. Das Bild ist klar.
Ja, also wir können ja zum Privatleben kommen, wenn ihr wollt.
Super gerne.
Also da bin ich jetzt mega gespannt. Denn die kam erst vor ein paar Jahren, oder, das Buch?
2013, ja.
2013 hat seine Tochter ein Buch geschrieben über ihr Leben mit Klaus Kinski. Und du hast es dir reingezogen, Tobi.
Ja. Also das ist seine älteste Tochter, die Pola Klaus Kinski, sag ich schon. Kinski, Pola Kinski, boah, Kinski.
Und die hat 2013 eine Biografie veröffentlicht, wo sie so ihre Jahre so von ungefähr 5 bis in Anfang 20er schildert und wie, und das ist tatsächlich einer der Hauptteile, wie sein Vater, wie ihr Vater sie behandelt hat und vor allem, wie er sie missbraucht hat. Also sowohl seelisch, körperlich, als auch eben sexuell. Und zwar massiv, also das war ein Ding. Also kurz zur Einordnung, diese sexuelle Misshandlung war im Prinzip innerhalb der Welt von Kinski auch nicht so ein großes Geheimnis. Also Werner Herzog zum Beispiel wusste auch davon. Beziehungsweise Kinski hat das selber mal 75 in seiner merkwürdigen, selbstgeschriebenen Biografie erzählt, aber es wurde halt alles als Nonsens abgetan.
Ja. Er hat doch zu Herzog, soll doch sogar zu Herzog gesagt haben, für das, was ich mit meinen Töchtern gemacht habe, genau, würde ich hier in Amerika 20 Jahre kriegen.
Genau.
Also sieh dich vor, du weißt nicht, wozu ich fähig bin.
Ja. Und also die Geschichte geht los in Berlin. Er hat damals seine erste Frau geheiratet. Ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, fällt mir gerade auf. Egal. Jedenfalls kriegen die ein Kind. Die haben in so einem Dachgeschoss gewohnt, ohne abschließbare Tür. Also richtig scheiße so. Er wollte halt Schauspieler werden, war auch nie da. Kurz nachdem die geheiratet haben, ist er praktisch immer weg gewesen. Und Mutter und Baby halt noch dann sind dann irgendwann abgehauen vor ihm, haben sich dann halt von ihm getrennt und sind zu ihren Eltern gezogen. Also zu den Großeltern mütterlicherseits von der Pola. Und ab dann war das so, dass Fati, Babo, wie sie ihn nennen sollte, Babo, so alle paar Wochen mal aufgetaucht ist und sie halt schon so immer voll übertrieben an sich rangezogen hat, so mit von oben bis unten abgeschlabbert. Das war zu dem Zeitpunkt vermutlich, also das liest sich noch nicht so, als wäre das was Sexuelles, sondern der hatte einfach eine völlige Besessenheit von seiner Tochter. Also das war also wirklich völlig irre, ist dann aber genauso stürmisch auch wieder verschwunden. Also der kam an, hat ihr irgendwelche Geschenke gemacht, hat sie völlig für sich eingenommen, hat alle rumterrorisiert, die irgendwas mit seiner Tochter zu tun haben wollten und ist dann wieder verschwunden für Wochen, Monate. Und das ging halt die ersten Jahre so, bis sie 6 wurde. Da hat er sie dann zum ersten Mal auch tatsächlich dann angefasst, beziehungsweise sie gezwungen, ihn anzufassen und sie eben auch und hat dabei ihr Kommunionkleid zerrissen, was sie dabei getragen hat.
Oh,
also so völlig, völlig irre, ich sag mal.
Das klingt schon sehr schräg.
Ja, ne, also auch die Symbolik dieser Situation ist schon völlig irre. Und das ging dann so die nächsten Jahre, ne? Also das lief im Prinzip immer gleich ab. Sie wohnte irgendwo. Das hat sich dann aus verschiedenen Gründen immer wieder geändert. Vater kommt alle Jubeljahre mal an oder alle Jubelwochen an, nimmt sie mit nach Rom, nimmt sie mit nach Paris, behandelt sie wie eine Prinzessin und fickt sie nachts. Also wirklich völlig krank.
Also ne? haben die wirklich Geschlechtsverkehr gehabt?
Ja, also laut dieser, also die ist anfangs noch relativ explizit in dem Buch, irgendwann nicht mehr. Weil sie dann immer beschreibt, wie sie wegdriftet. Oder das kommt dann nur noch in so einem Nebensatz. Das ist dahingehend ganz faszinierend geschrieben, dass anfangs am Anfang des Buches sind noch so völlige Nichtigkeiten, die auch zu gar nichts führen. Also nicht Vater, sondern so generell. Werden aufgebauscht. Und ich dachte schon, boah, es hat ein Scheißbuch. Und irgendwann dreht sich das aber, dass dieser kranke Scheiß zu einer völligen Nichtigkeit wird und gar nicht mehr so ausdifferenziert wird.
Also tut mir leid, liebe Hörer, hätte ich schon früher sagen sollen, Triggerwarnung, sexueller Missbrauch. Leider in dieser Folge. Das ist schon eine üble Nummer. Also das ging ja auch schon durch die bundesdeutschen Medien, als die Biografie rauskam, diese Missbrauchsgeschichten. Aber wenn man das dann hört in irgendwelchen Kurzbeiträgen oder in irgendwelchen Zeitungen liest, erfährt man ja keine Details. Und ich glaube, wir wollen jetzt auch keine wirklichen Details wissen. Aber ich wusste nie, ob da jetzt in Anführungszeichen nur gefummelt wurde oder ob da halt der Akt vollzogen wurde. Tobi, was hat sie denn noch so geschrieben?
Also sie beschreibt halt sehr viel Alltagsgeschichten, sag ich mal, zwischen ihrer Mutter, die sich, nachdem sie den zweiten Mann heiratet und mit dem auch ein Kind kriegt, einen Sohn bekommt, immer weiter distanziert und sie halt wirklich kalt und scheiße behandelt. Im Kontrast zu dem absoluten Irrsinn, der abgeht, wenn der Vater sie abholt oder wenn Babo sie abholt. Da ist dann halt wirklich die Hölle los. Ne? Also sie fliegt halt relativ viel alleine in der Gegend rum. Der sagt zwar immer, holt sie ab, aber macht es dann doch nicht und dann muss sie alleine fliegen.
Gott.
Und das zieht sich übrigens auch durch die Geschichte durch. Der verspricht ständig irgendwelche Dinge. Und dann, also das läuft praktisch immer nach demselben Schema ab. Sie taucht da auf, wo er auch gerade ist. zum Beispiel in seinen komischen Villen da in Rom. Er macht den Koffer auf, schmeißt alles weg, brüllt alles rum, wie hässlich und scheiße diese Klamotten sind. Alles nicht gut genug für seinen Engel, alles nicht gut genug für seine Prinzessin. Er wird ja alles kaufen, alles was es gibt. Nur das Schönste, zerreißt alles, was irgendwie auch nur im Entferntesten männlich ist.
Zerreißt ihr die Klamotten?
Ja, und vor allem Fotos, Briefe, völlig egal, ob es ein Freund ist, Bruder, scheißegal. Alles, was irgendwie männlich ist, wird vernichtet.
Alter.
Es darf sie auch sowieso niemand anfassen, gar nichts mit ihr machen, niemand. Er sagt ihr auch immer, nachdem er sie geschändet hat, so von wegen, niemals darf ein Mann dich so berühren, das darfst du niemandem erzählen. Als sie ihn auch irgendwann mal abweist, dann, was so logischerweise so ziemlich jedes Mal vorkommt, sagt er auch so, ja, ich weiß überhaupt nicht, was das soll, das ist diese deutsche Prüderie hier in den Straßen von Rom, macht das jeder hier auf der Straße mit seiner Tochter, aber in Deutschland komme ich dafür ins Gefängnis. Also so völlig weltfremd, völlig irre.
Ja. In irgendeinem Interview meinte er auch, ja, die Mädchen im Orient, die werden mit 9 verheiratet und das ist völlig okay so, nur bei uns stört das alle.
Ja. Und das ist so ein bisschen dieses merkwürdig, wie nennt sich das, fanatische Mindset, was er hat. Also die Tochter steht voll im Mittelpunkt, hier, zumindest wenn sie da ist, aber auch außerhalb, also er ruft sie halt auch ständig an, im Mittelpunkt seiner Emotionalität. Gleichzeitig behandelt er sie halt wirklich wie ein Stück Scheiße. Alle. Der behandelt einfach alle Menschen in seinem Umfeld wie ein Stück Scheiße. Und da gibt's so dieses, oder wenn du dir diese Familienkonstrukte anschaust, es in dieser Zeit, da in diesem Buch, werden so zwei Familienkonstrukte sehr deutlich. Das ist die zweite Frau, die, wie heißt die nochmal? Babsi? Betty? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Dessen Sohn Kinski hat einen Sohn, dessen Mutter ist das.
Okay.
So, der Sohn spielt dann auch in Kinskis Biografie immer mal wieder eine Rolle. Und die werden halt eben auch so behandelt. Die Mutter mag die Pola anfangs nicht, weil sie halt eine Konkurrentin ist. So, das ist halt wieder, ne, dieses verzerrte Weltbild, was dieser Arsch halt eben produziert hat in den Gedanken der Frauen in seinem Umfeld, dass er halt seine Tochter fickt und sich erst danach zu seiner Frau ins Bett legt. Also völlig irre. Und oder wenn die unterwegs sind und auch zu Hause, ist das so, jeder muss genau das machen, was der sagt. Die müssen reden, wie er es sagt, die müssen essen, wie er es sagt. Der zieht die bis auf die Unterhose, entscheidet der, was die tragen, bei allen. Was sie essen, also wirklich alles. Und sie schreibt auch, dass es manchmal so wirkt, dass es ihn irre macht, dass er nicht kontrollieren kann, was sie denken. Weil er prügelt denen immer wieder ein, was sie gut zu finden haben, was sie schlecht zu finden haben, wen sie gut zu finden haben und so weiter. Ne? Also der tyrannisiert die wirklich bis aufs Letzte. Da ist absolut keine Luft.
Wir wissen ja von den Filmsets schon, manchmal hat ein zu kalter Kaffee, ein lauwarmer Kaffee ausgereicht, dass er 1,5 Stunden lang einen Tobsuchtsanfall bekommen hat.
Mhm. Ja, sie schreibt auch von einer Szene, das ist in einem Restaurant in München, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, bei einem Chinesen. Da rastet er völlig aus, brüllt alle an, schmeißt die Teller vom Tisch und so weiter, weil jemand vom Nachbartisch ihn angeguckt hat, als er wieder so komische Dinge von sich gegeben hat. Der hat das auch in der Öffentlichkeit mit seiner Frau dann halt rumgemacht, wie blöd. Alle begrapscht die ganze Zeit, auch seine Tochter halt begrapscht, so in der Öffentlichkeit, die alle immer so an sich gedrückt, so als wären die verwachsen, hat die alle zusammen so ins Auto gequetscht, alle mussten vorne in der ersten Reihe sitzen und so, also der hat die wirklich so nah wie möglich ran und hat dann auch immer in so einem Flüsterton, so, also man muss sich vorstellen, du hast wirklich den, naja, also bildlich gesprochen, den Joker als Vater, also mit diesem,
ja.
Es wird alles gut, so, das ist ganz normal. Ich liebe dich, ich verspreche dir alles.
Klischeehaft.
Und in der nächsten Sekunde explodiert er und schmeißt Dinge durch die Gegend. Dann fängt er wieder irre an zu lachen, weil er irgendwas total lustig findet, was keiner nachvollziehen kann. Und du musst immer mitmachen, du musst immer genau diese Stimmung füttern, weil er sonst völlig explodiert.
Ja, das meinte der Herzog ja auch mal, dass Kinski vor allen Dingen, dass man es schon irgendwie sehen konnte, dass er selber halt auch schon einen Wutanfall, ich will nicht sagen provoziert oder bemerkt hat, sondern dass man in Kinskis Blick, wenn man lang genug es überhaupt ausgehalten hat mit ihm, wirklich sagen konnte, okay, in dem Moment, wo es nicht um ihn geht, da fängt er an, künstlich irgendwas aufzubauschen, damit wieder alle Augen auf ihn halt einfach sind. Erzählt er dann so auch von Filmsets, wo dann halt auch wirklich mehrere Leute dann gestorben sind, weil es da Schwierigkeiten halt irgendwie gab, ne? Weil irgendwas eingestürzt ist oder irgendwas nicht richtig gesichert war, da ist jemand runtergefallen, irgendwer ist gestorben, whatever halt, ne? Und Kinski halt relativ schnell, selbst wenn die Leute das überhaupt noch nicht fassen konnten, was da gerade passiert ist, relativ schnell halt wieder zu sich kommen wollte.
Zwei konkrete Vorfälle. Es gab einmal einen Fall, wo ein Arbeiter im Wald von einer Giftschlange gebissen wurde und sich selbst, Achtung, es wird wieder explizit, sich selbst mit der Kettensäge den Fuß abgeschnitten hat, um nicht an diesem Schlangengift zu sterben, denn er wäre in einer halben Stunde tot gewesen und das nächste Krankenhaus war 400 Meilen entfernt oder so. Ja. Oder es gab noch einen anderen Fall, wo ein Flugzeug abgestürzt ist und ein Teil der Crew schwer verletzt überlebt hat, aber halt schwer verletzt. Und in beiden Fällen war plötzlich er nicht mehr im Vordergrund. Er war nicht mehr im Zentrum und in beiden Fällen war das für ihn mal wieder ein Anlass für einen kompletten Tobsuchtsanfall wegen Kleinigkeiten. Es geht noch weiter. Werner Herzog hat erzählt, dass er, wenn er wusste, wir haben eine wichtige Szene heute Abend, dass er am Nachmittag absichtlich einen Streit provoziert hat, damit sich Kinski 2 Stunden lang leer schreien kann und er am Abend etwas entspannter ist.
Völlig irre. Ja.
Völlig irre. Sich jetzt übrigens an der Stelle fragt, weil ich finde auch gerade den Passage, die du hattest, das ist schon echt harter Tobak, Alter. Jetzt kann man sich kaum anhören. Wir machen diese Bioshit-Folge nicht, um den in irgendeiner Art und Weise euch zu zeigen, guck mal, wie crazy der war oder sowas. Nee, aber es ist immer auch unter dem Aspekt, wenn es Leute gibt, die ihn in den Himmel loben, und solche Leute gibt's.
Unmass.
Dann habt ihr jetzt die Hintergrundinfos.
Wir wollen euch halt eine interessante und in diesem Fall super skurrile Person der Zeitgeschichte vorstellen.
Soll ich noch ein bisschen weiter daraus erzählen?
Ja,
oder,
doch. Ja, bitte. Ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt.
Also was dann bei ihr halt auftrat, das fand ich faszinierend, wie aber auch erschreckenderweise logisch, ist, dass er sie aufgrund seiner merkwürdigen Art, sie gleichzeitig zu foltern, aber auch wie das Wertvollste der Welt zu behandeln. Ne? Es ging ja wirklich nur in Extreme, in beide Richtungen. Es gab jetzt nicht mal, wir haben gefrühstückt, sondern es war entweder oder. Und zwar wirklich aufs Perfideste.
Klaus Kinski geht Milch kaufen, war nicht, ja?
Ja, genau. Und dass sie halt auf der einen Seite krasse Zwangsstörungen entwickelt hat, ne? Also und auch Verfolgungswahn entwickelt hat. Und
gibt's da ständig in Angst,
aufgrund dessen, dass ihre Mutter so mega kalt war und immer kälter wurde, je häufiger sie bei ihrem Vater war, er sie aber auf Händen getragen hat, manchmal leider in die falsche Richtung,
ja, auf die falsche Art.
Ja, war sie halt in so einem Zwiespalt, dass sie immer, wenn sie bei ihrem Vater war, sich auf ihre Mutter gefreut hat, die halt echt einfach keine gute Mutter war zu dem Zeitpunkt mehr. Und umgekehrt, wenn sie bei ihrer Mutter war, wollte sie unbedingt wieder zurück zu ihrem Vater, weil ihr das zu bieder war, weil ihr das zu langweilig war. Sie kommt dahin, das Erste, sie sieht ihn und das Erste, was sie hat, ist Angst, Ekel und sie will hier weg. Und genau das wieder umgekehrt, wenn sie nach Hause kommt. Also das, was er mit dieser Frau gemacht hat oder mit diesem zu dem Zeitpunkt Kind gemacht hat, ist maximale Zerstörung der eigenen Persönlichkeit.
Ja.
Also das ist wirklich wahnsinnig.
Sag mal,
es ist
erstaunlich eigentlich, dass der Typ so lange eigentlich ungeschoren davongekommen ist. Also nicht, dass ihn jemand beschuldigt.
Oder halt gedeckt.
Nee, ich sag ja nicht nur, dass er gedeckt wurde, sondern dass ihm nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein Beleuchter auf die Fresse gehauen hat. So scheißegal. Dass ihn seine Tochter abends mal ein Messer in die Schulter gedonnert hat. Solche Sachen, weißt du?
Ja, da war sie oft kurz davor. Einmal hat er sie dabei erwischt, wie sie mit dem Messer ins Bett gegangen ist.
Echt?
Gab einen riesen Tobsuchtsanfall, logischerweise.
Mal wieder werden mächtige und einflussreiche Männer gedeckt, weil von ihnen halt was abhängt. Im Fall von Kinski hängen da teure Spielfilmproduktionen ab. Wenn der Beleuchter dem auf die Fresse gehauen hätte, dann hätte es einen riesen Beef gegeben. Der Film hätte nicht zustande gekommen, wäre nicht zustande gekommen und ein Studio hätte Millionen Verluste gemacht.
Da will ich aber dagegen reden. Kinski war dafür bekannt, dass er auch kurz vorher mehrere Verträge auch gebrochen hat.
Ja, klar, aber willst du als kleiner Beleuchter das provozieren?
Naja, wenn ich ein kleiner Beleuchter bin und halt weiß, die Story verläuft sich im Sande, aber ich bin der Kinski aufs Maul geholt, weil ich bin handwerklich vielleicht noch begabt und kann irgendwas anderes machen.
Aber erstaunlich, dass es nie jemand gemacht hat, ne?
Ja. Also ich meine, das ist ja im Prinzip genau oder ähnlich das, was bei so Leuten wie Weinstein und so, deswegen fand ich den Vergleich am Anfang so passend, passiert ist so, ne? Die Leute haben zu viel Schiss. Die decken den.
Die Macht, ja.
Oder was heißt zu viel Schiss? Die haben Im Zweifel Schiss vor ihrer eigenen leeren Brieftasche.
Angst vor der Macht und vor dem Geld natürlich. Ja. Ne? Mit Geld kannst du halt viel machen.
Es mag ganz gut sein, dass ihr mittlerweile in der Folge hier Benny Benassi, glaube ich, hört.
Ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht, wie arg man es hört, aber hier im Stadtpark ist Halligalli. Wann kommt denn eigentlich die Polizei und löst das hier auf?
Ach komm, lass sie doch feiern da.
Ja, alles
das sind alles Kids.
Ich glaube, die lösen ja uns hier als erstes auf, weil Verbreitung von Verschwörungstheorien.
Ja, wir sind ja auch im Freien. Also der Klaus Kinski war dreimal verheiratet. Das ist jetzt für einen Hollywood-Schauspieler eigentlich gar nicht so ungewöhnlich.
Nee.
Aber es ist schon auffällig, dass er sich immer zu sehr viel jüngeren Frauen hingezogen gefühlt hat. Seine zweite Frau war 19, er damals 43. Als er 87 mit der 19-jährigen italienischen Schauspielerin zusammenkam, war er 61.
Ja.
Also ja, das ist, die waren volljährig so, das ist ihr gutes Recht, das zu tun. Ich möchte jetzt auch nicht schimpfen über irgendwie Paare, die ein ungleiches Alter haben, aber mit dem Hintergrundwissen, dass es eben diese Missbrauchsnummer mit seiner Tochter gab, ist das schon alles merkwürdig. Und es gab mehrere Interviews von Kinski im Laufe der Jahrzehnte, wo er sich gegenüber Pädophilie, ich sag mal, verharmlosend geäußert hat.
Hier, was ich vorhin meinte, dass es so eine Geschichte gab, also innerhalb dieses Buchs, von wegen, dass er so ein Feigling ist, ne? Ich meine es jetzt gar nicht so aus so einer maskulinen Art heraus, was ein Feigling, sondern es gab so eine Episode, da waren sie in Rom in dieser Villa, der hat sich irgendwann so eine Villa gekauft, die früher mal eine Kirche
genau,
war.
Das stimmt.
Das war dieses Protzding.
Das war diese Spaghetti-Western-Zeit, genau.
Ja. Also so ein völlig irres Gebäude. Und er hatte nachts das Gefühl, da bricht jemand ein. Zerrt natürlich seine ganze Familie, also zu dem Zeitpunkt Schwester und die zweite Frau, die er hatte, aus dem Bett, schnappt sich ein Gewehr und schiebt die beiden mit dem Gewehr also hinter ihnen, also der hat die mit dem Gewehr vor sich hergetrieben, hat die in die Ecken gucken lassen, hat die, also seine Tochter dann eben in so einen Kamin geschubst, um zu gucken, ob der da drin ist, und hat die ganze Zeit mit der Waffe gedroht, damit sie bloß um die Ecke gucken, dass da keiner ist. Überraschung, da war niemand. Ne, also da ist auch nie jemand gewesen. Es hat auch keiner außer ihm was gehört. Ja. Also es war echt so, der war halt wirklich verrückt.
Das hat, ich weiß, wir kommen oft auf ihn zu sprechen, aber Werner Herzog auch oft gesagt, dass er Kinski so unter Spannung und immer argwöhnisch böse, wirklich auf Hasenweise, und bewaffnet. Nee, Quatsch, das hat nicht der Herzog gesagt, das war in der Doku von Werner Herzog. Irgendwer in dieser Doku hat auch gesagt, dass er auch immer bewaffnet war.
Er hatte immer irgendein Prügel oder sowas bei sich, wenigstens.
Ja, oder eine Schusswaffe oder irgendwas. Aber auf der anderen Seite, der ist so ein klassisches Beispiel von den, gut, jetzt ganz von dem ab, was er mit seiner Tochter da gemacht hat, weil die anderen Kinder, ich glaube, seine andere Tochter hat ja auch gesagt, und sein Sohn, meine ich auch, sollen ja auch gesagt haben, dass wenn er bei ihnen war, er wohl der liebste Papa der Welt war.
Nee, die zweite Tochter meinte auch so, er hat mich, also auf die Reaktion des Buches,
ihrer Schwester, nicht falsch verstehen, ich habe nachgefragt, weil ich weiß es nicht.
Ja, genau. Also, Pola hat das rausgebracht. Und die Nastassja, das ist die zweite Tochter, die ist natürlich danach gefragt worden, und sie hat halt gesagt, so sinngemäß, also viel mehr sage ich jetzt nicht, als dass er mich auch sehr viel zu viel angefasst hat. Mhm. Oder mehr angefasst hat, als sein Vater seine Tochter anfassen sollte, irgendwie sowas.
Mhm.
Aber ob sie jetzt auch tatsächlich vergewaltigt wurde, wissen wir nicht.
Mhm.
Oder zumindest hat sie sich nicht so geäußert. Und das, was Pola da beschreibt, oder beziehungsweise darin kommt das auch nicht vor. So, ne? Alles andere schon. Also eben dieses an sich drücken, dieses Abschlabbern, Zunge im Ohr ist wohl ein Riesenthema. Also, ja, solche Dinge halt.
Stell dir vor, du hast Klaus Kinskis Zunge im Ohr.
Ja, das muss doch wohl super eklig gewesen sein, weil
kind
er immer nach
tausendmal
gestunken hat, weil er halt, der hat wirklich eine Zigarette mit der anderen angezündet. Ne? Also der hat im wahrsten Sinne des Wortes Kette geraucht. Das war so sein Ding. Der hat immer geraucht.
Und, ja, er war halt Schauspieler in den 70ern.
Ja. Also ein ganz furchtbar widerliches Stück Scheiße. Kann ich nicht anders zusammenfassen.
Menschliches Stück Scheiße. Menschlicher Abfall.
Ja,
bei einem, um noch eine Story zu adden, beim Dreh von Fitzgeraldo war das, glaube ich, auch, da haben Setarbeiter in irgendeiner Hütte Karten gespielt, die hatten halt gerade Pause und haben sich entspannt. Und das hat Kinski aus irgendeinem Grund nicht gepasst. So, dass die sich jetzt entspannen. Und dann hat er ein Gewehr genommen und hat durch die Wand durch auf diese Arbeiter geschossen, wobei einem die Fingerkuppe abgeschossen wurde.
Nicht nur die Fingerkuppe, der hat den Mittelfinger weggeschossen.
Ja.
Also eine Kugel ist so ein Querschläger, hat dem den Mittelfinger weggerissen.
Das ist kompletter
Wahnsinn. Ist ja nicht für belangt worden.
Ich sage, ich finde das halt auch, ja, wie du sagtest, Leute, die geschützt werden, aber er ist ja auch von, wie gesagt, den Interviews, die man auch so sieht, ist ja so ein klassisches Beispiel von
Hunde, die bellen, beißen nicht. Wie gesagt, das steht konträr zu dem, was er seinen Töchtern angetan hat. Aber dass er halt auch wirklich so aufbrausend ist und sich versucht, so groß zu machen, gerade dieses Streitgespräch, was wir euch vorgelesen haben, da ist das halt richtig extrem. Der ist wie ein wildes Tier. Der fletscht die Zähne, der reißt die Augen auf, der macht sich unfassbar groß. Das geht so weit, dass er sogar auf einen Hügel geht, um höher zu sein als der Walter Sachser, den er da fertig macht. Also solche Komplexe hatte der Mann. Und aber tatsächlich Leuten Prügel androht, sich selber niemals traut zuzuschlagen.
Der hatte übrigens gegen Ende seines Lebens, hatte der auch einen voll geilen Plan. Der wollte sich, dem war die Welt irgendwann zu klein, der war ja schon überall. Hat seine Tochter übrigens auch mit sämtlichem Tand aus aller Welt voll gemüllt. Und
sämtlichem was?
Tand, Müll, so. Schrott, Zeug halt, ne? Mhm. Und der hat gegen Ende hat er in Planungen, ich glaube sogar, die haben sogar schon angefangen zu bauen, ein Boot, so eine Riesenjacht. Und die sollte halt eben auch die Arche Kinski heißen, weil er darauf das Ende seines Lebens verbringen wollte. So, der wollte der Welt halt entfliehen. Junge, und der hat in einem Brief zu seinem Sohn geschrieben, wenn er jemand sagt, ich sei tot, glaub es nicht. Ich bin der Regen, ich bin das Feuer, das Meer und der Wirbelsturm. Sei nicht traurig, ich sterbe niemals.
Alter.
Ne? Also wirklich völlig, völlig irrsinniger Schwachsinn.
Also leicht abgehoben. Das Wort Grüßen waren trifft's irgendwie nicht so richtig.
Nee, das ist auch, weißt du, wenn du guckst dir einzelne Züge an,
schon
du,
so eine ja, Jesus-Obsession, so, Gottes-Obsession.
Ja, das so ist so ein Götterkomplex. Genau. Weißt du, wenn du jetzt sagst, ja, der war narzisstisch oder so, aber ganz ehrlich, das ging ja weit darüber hinaus. Und da so diese Beziehung, diese lächerlich übertrieben emotionale Beziehung zu seiner Tochter, ist halt, also die ja so weit geht, dass es viel zu weit geht, oder ging, widerspricht er mir auch so ein bisschen. Also der hatte ja, ein Psychopath war ja offensichtlich auch nicht, also er war ja in der Lage zu fühlen. Der muss auch, obwohl auf der anderen Seite war der auch super manipulativ in Sachen Gefühle, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich selber Gefühle eingeredet, wer weiß. Aber völlig irrsinniger Schwachsinn.
Also meine,
ganz frag mich immer bei solchen Leuten, wie die schlafen. So ganz ehrlich, legt er sich einfach hin, macht die Augen zu und ist weg.
Ja, der muss wohl nicht so viel geschlafen haben, es sei denn, er war halt erschöpft und schnarchte neben seiner Tochter.
Das ist also...
Ist übrigens, eine Sache möchte ich noch sagen, die ich ganz, ganz schrecklich finde. Wenn du über Klaus Kinski recherchierst, ist diese Geschichte mit seiner Tochter immer nur eine Fußnote ganz unten irgendwo.
Ja, das stimmt allerdings.
Das ist eben die ganze Zeit krass. Werner Herzog. Achso, ja, und seine Tochter hat übrigens ein Buch veröffentlicht, wo er sie angeblich vergewaltigt hat. Aber einer der größten Schauspieler. So, ey Leute, ne, also man kann das Thema nicht so wegwischen. Dafür ist das zu wichtig.
Ja. Legendär. Auf negative Art und Weise sind auch die diversen Interviews, die er gegeben hat. Seine Ausraster sind bekannt, aber auch die Interviews, die er gegeben hat. Klaus Kinski ist wahrscheinlich der schlimmste Interviewpartner des 20. Jahrhunderts gewesen. Und war wirklich ein Grauen. Wir haben ja alle drei Film und Fernsehen studiert in Hamburg und haben ja im Prinzip einen ähnlichen Studiengang gemacht, nur mit anderen Schwerpunkt. Ich hatte ja so einen Schwerpunkt auf Moderationstraining unter anderem. Und da hatten wir ein Modul, das hieß Interviewtechniken. Und unser Dozent, NDR-Journalist, hat uns tatsächlich so Interviewtechniken gegeben, so Tricks, so Faustregeln, wie man mit verschiedenen Arten von Menschen umgeht, wenn man mit denen Interviews führt, wenn man mit denen spricht. Und er hat uns im Unterricht als Negativbeispiel Klaus Kinski-Interviews gezeigt. Die sind super spannend zu analysieren, was man alles falsch machen kann als Interviewer bei einer Persönlichkeit wie Klaus Kinski. Und das berühmteste Interview von ihm ist wahrscheinlich das Interview im Park. Es bekannt.
Zu seinem Jesus-Ding.
Gib mal Kinski Park ein, seht ihr das sofort bei YouTube. Da wird er in einem Park interviewt von einer ZDF-Reporterin zu seiner Jesus-Nummer. Und diese Frau, muss man leider so sagen, diese Reporterin, macht alles falsch, was man in einem Kinski-Interview falsch machen kann. Denn Kinski war in den Interviews immer mega fahrig und unkonzentriert, wollte Fragen nicht beantworten, war abgelenkt. Es endete häufig in Streit. Und diese Interviewerin, die nimmt die Fragen nicht richtig ernst. Er nimmt die Fragen nicht ernst und lehnt sie ab. Und sie macht den riesengroßen Fehler, dass sie bei einer exzentrischen und egomanen Persönlichkeit wie Kinski ihm im Interview widerspricht und seine Antworten in Frage stellt. Ja, und da rastet er dann völlig aus. Sie geht so ein bisschen auf Konfrontation mit ihm und da rastet er völlig aus und beschimpft sie als Analphabetin und wie das sein kann, dass jemand von so einem scheiß Sender hier angeschissen kommt und verlässt wütend das Set. Jemand, der es richtig gemacht hat, war Thomas Gottschalk. Auch bekanntes Interview, Klaus Kinski, Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk, man kann über ihn sagen, was man will, der hatte seinen Charme und der wusste auch, der hat Gottschalk hat die Leute halt mit seinem Charme umgarnt, so, und bei Kinski war das die einzig richtige Taktik. So exzentrische Freaks wie Kinski, denen musst du leider komplett in den Arsch kriechen, wenn du aus denen irgendwelche Infos rauskriegen willst. So, Gottschalk hat es gemacht, er hat tausendmal wiederholt, dass Kinski ein Weltstar ist, ein internationaler Topstar, einer der wenigen deutschen Hollywoodstars und so weiter. Und bei dem Interview kamen auch keine wirklich interessanten Infos raus, aber es endete wenigstens nicht im Streit. Ja, Kinski ist eine Persönlichkeit, mit dem kannst du nicht reden. Wenn er mit Frauen ein Interview hatte, dann hat er meistens versucht, die wieder mal weird allmannmäßig anzuflirten. Ja, wenn er Interviews mit Männern hatte, gab es meistens Beef oder er hat sich einfach geweigert, die Fragen zu beantworten. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, was immer, ist das für eine Frage?
Immer total geil. Er kriegt eine einfache Frage gestellt zu irgendeinem Bühnenprogramm, Film, seiner Schauspielerei, whatever halt irgendwie.
Ja.
Und er will einfach aktiv die Fragen auch nicht verstehen.
Ja.
Er will die aktiv einfach nicht verstehen. Das hat er auch wirklich dann auch immer auf. Selbst aus dem Publikum. Es gibt dieses Schöne, da sieht er aus, als würde er, ich weiß gar nicht, wo er da sitzt. Sieht aus wie so ein ZDF-Fernsehgarten da halt irgendwie. Und dann Leute aus dem Publikum halt auch fragen, ganz simple Frage, warum nehmen sie eigentlich immer die bösen Rollen? Die Moderatorin hat das vorher auch gefragt, er rastet natürlich vollkommen aus. Naja, gut, nicht vollkommen, aber er redet sich so ein bisschen in Rage. Ja. Du merkst, es ist so ganz kurz vor Überkochen halt die ganze Zeit. Das geht 15 Minuten lang. Und am Ende kommt raus, da hat er sich dann endlich gefasst und kommt, rückt endlich mit der Sprache raus, er macht's wegen Überraschung der Kohle.
Ja, er war wohl auch ständig knapp bei Kasse, ne? Also, weil der so krass im Saus und Braus gelebt hat. Der hat alles an Geld rausgefeuert, was ging. Der hat beim Taxifahren, also wenn die Taxi gefahren sind, hat er den nicht bezahlt. Der hat ihm einfach ein Bündel Geldscheine in die Fresse geworfen und ist halt ausgestiegen. Oder hat sie von außen so wirklich immer ins Gesicht geworfen. Einfach so ein Bündel Geldscheine.
Wie bitte?
Ja, also völlig irrer Scheiß.
In diesem NDR-Interview, was du gerade angesprochen hast, Richard, da stellt die Reporterin ihm eine Frage und er sagt dann, tut mir leid, ich habe jetzt gerade gar nicht zugehört. Kennst du das, wenn du am Flughafen bist und du hörst eine Durchsage von einem Mädchen, das irgendwie sexy klingt und du kriegst aber den Inhalt nicht mit? So war das gerade bei dir. Und die Interviewerin war halt verständlicherweise völlig aufgelöst, hat dann um Fassung geringt. Aber ich sag mal, Interview mit Klaus Kinski, da kommt halt nichts raus.
Ja, er hat doch die Leute immer so lächerlich dann hingestellt, selbst wenn sie dann, das war so geil, die war gut vorbereitet, die hatte gute Fragen, aber ist original an der ersten Frage gleich an diesem Typen halt gescheitert. Und sie hatte von Kinskis dann selbst verfassten Buch, was er natürlich auch nicht müde wurde zu betonen, wie viele Seiten er in wie vielen Tagen geschrieben hat, als er dann faktisch korrigiert wurde mit, nein, es waren nicht, wie sie sagen, 45 Tage, sondern 54. Ja, ist ja auch scheißegal. Und dann sie aus seinem Buch zitiert und dann sagt, sie hatten ja das und das und das gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Doch, das steht in ihrem Buch. Ach ja, wo steht's denn? Und sie holt ihr Buch raus. Das von Kinski. Mit mehreren Eselsohren drin und Leseverweisen und Fußnoten und Scheißen. Hast du nicht gesehen. Und findet es nicht auf Anhieb. Ja, natürlich nicht, weil der Typ steht da wie mit einem Damoklesschwert über dir. Und da geht's ja gerade, es ist eine Live-Sendung, es geht ja gerade um Leben und Tod, mehr oder weniger. Ne? Jedenfalls im beruflichen Leben. Und sie findet es halt nicht auf Anhieb. Und das ist für ihn Beweis dafür, dass sie halt Scheiße erzählt hat. Auch da steht so, das ist so. Also halt auch, eine Interviewsituation ist ein Spielball. Das ist ein Hin und Her zwischen beiden Parteien halt auch irgendwo, ne? Aber dass der Leute so am langen Arm verrecken lässt, weil auch da stehst du, blöder Wichser, Alter.
Aber es gab ein Universum, Paralleluniversum, in dem er sich vergleichsweise gut benommen hat, in dem er Fragen beantwortet hat, in dem er vergleichsweise brav war. Und dieses Paralleluniversum heißt USA. Es gibt ein David Letterman-Interview von ihm in den frühen 80ern. Da ist er wie ausgewechselt. Da beantwortet er die Fragen, da ist er nett und freundlich, lacht und scherzt mit David Letterman. Da hat er sich dann nicht getraut.
Letterman ist halt größer gewesen als er. Kommt in dem Buch auch vor, dass er sich auf der Suche nach einer Wohnung für seine Tochter und seine zu dem Zeitpunkt dann schon wieder Ex-Frau, also die zweite Frau, sucht eine Wohnung. Natürlich die geilste und beste, die es überhaupt in München gibt.
Und lässt sich da den ganzen Tag von Maklern umherchauffieren und schnauzt nur und brüllt und schmeißt mit Dingen um sich. Und dann treffen die abends bei einem Essen auf einen Grafen, der viel reicher, viel mächtiger ist als er. Und dem muss der wohl richtig Honig ums Maul geschmiert haben. Und die, das beschreibt die Pola dann so schrecklich, dass sie sich halt so gegenseitig in ihrer Geilheit so aufgeblasen haben. So, die haben sich gegenseitig noch besser gemacht. Und also mit solchen Typen konnte er halt um. Also jetzt nichts gegen Letterman so, ne? Aber der Letterman war wichtiger als er. Und dann ist er natürlich zahm. Nur alle anderen, die nicht so wichtig sind wie er, vor allem in seiner Welt nicht so wichtig sind wie er, die konnte er halt behandeln wie Scheiße. Das waren für ihn keine Persönlichkeiten.
Das ist auch vor allen Dingen halt, wenn du so ein gewisses Standing hast und du kommst in die USA, da bist du dann halt der meinetwegen exzentrische internationale deutsche Schauspieler, wenn du da irgendwelche Leute beleidigst, dann hast du vielleicht auch noch ein paar verklärte Amis halt irgendwie da, die sagen so, ja, das verstehst du nicht, der ist halt Künstler, ne? Aber hier in Deutschland kannst du das halt nicht bringen, weil hier verstehen die Leute auch nur zufällig, was er sagt und können das viel besser deuten.
Ja, und haben den zu einem fucking Weltstar gemacht.
Ja,
er hat nie eine US-Produktion gespielt, also vielleicht war das so sein Traum, wirklich in Hollywood anzukommen, den er aber nie verwirklichen konnte und ist ja, wie gesagt, am Ende seines Lebens dann auch in die USA gezogen. Hey, als ich mir diesen Film
gar nicht mal so ein dummer Punkt, den du sagst, also wirklich so wahrscheinlich in der Hoffnung, in Hollywood dann zu sein und zufällig nochmal seinen letzten Film dazu machen oder sowas, ne?
Ja, na klar, und dann die 19-jährige Trophäe, die er sich da gesucht hat, vielleicht als Schlüssel.
Ja.
Meine Freundin hat sich zu mir gesetzt ein paar Minuten, als ich diese Doku angeguckt habe über ihn, und dann meinte sie zu mir so, sag mal, ist der nicht irgendwann ins Irrenhaus gekommen? Eine komplett berechtigte Frage.
Total,
und soweit wir wissen, gab es nur diese eine Episode mit der Nervenheilanstalt am Anfang seiner Karriere. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen fies klingen, aber in einer anderen Welt, in einem anderen Paralleluniversum auf Erde C136, auf Erde C135 oder was weiß ich, da wäre der vielleicht irgendwann in die Psychiatrie eingewiesen worden, in die geschlossene. Aber in dieser Welt, Erde C13, was weiß ich was, ist er Schauspieler geworden.
Und Star.
Und Star.
Ja, also das ist ja das Verrückte daran, ne? Also die Leute haben diese exzentrische Art einfach so gefeiert. Und der hat da eben auch so eine morbide Anziehungskraft. Das ist ja jetzt nicht nur seine schauspielerische Leistung, sondern dass du weißt, dass das so ein Irrer ist. Und also, Alter, ey, ganz ehrlich, wenn heute ein Kinski-Film rauskommen würde mit, sagen wir mal, der lebt noch und nach 30 Jahren spielt er mal in einem Film mit, ich würde ins Kino gehen. Ich würde es mir angucken. Einfach aus so einem morbiden Interesse heraus, was aus diesem Ekel geworden ist.
Es ist witzig, dass du das sagst. Ich habe mir heute noch auch während der...
echt nicht dürfte.
Während der Recherche heute auch noch gefragt, Gott ey, wie würde ein Kinski auf die heutige Welt reagieren? Social Media mit dem Typen.
Ey, das wäre entweder das Schlimmste oder das Beste, was ihm passieren kann.
Ey, alter Falter, ey. Weil es gibt ja wirklich so ein paar verklärte Idioten, die dann sagen, ja, so meint wie Klaus Kinski, der fehlt in der deutschen Talklandschaft. Nee, Mann.
Nee,
tut er absolut nicht. Mehr, tut er absolut nicht.
Ja, Klaus Kinski in einem Interview zu sehen ist, wie sich einen Autounfall anzugucken.
Ja.
Also, das mag
so ein Ding, ja, das ist unser aller morbides Interesse an dem Verfall.
Das hat einen Unterhaltungswert, aber keine Substanz.
Ja, das ist so ein bisschen, das ist wie Footage von Rotten.com.
Ja, damals.
Und über seinen Schauspielstil wollte ich ja auch noch ganz kurz mit euch sprechen, weil sein Schauspielstil ist etwas, das in die heutige Welt überhaupt nicht mehr reinpassen würde. Weil der war immer so übertrieben, intensiv und hat immer so überspielt, so overacted, würde man heute sagen. So in der damaligen Zeit war das Medium Film ja noch lange nicht so, ich sag mal, abgehangen, so meine ich jetzt nicht negativ, so gereift wie heute. Heute ist das Medium Film ja wirklich in seiner Art, wie es funktioniert, mit dem Schnitt, mit der Inszenierung, wie man spielt, was ganz anderes als Theater. Also Schauspieler, die vom Theater kommen, wenn die anfangen, Filmrollen zu machen, dann machen die oft so Coachings für Camera Acting, weil du vor einer Kamera halt viel reduzierter und viel subtiler spielen musst. Weil das halt albern rüberkommt, wenn du vor einer Kamera, die ganz nah an deinem Gesicht ist, so spielst, als wärst du auf einer Theaterbühne.
Naja, Kamera war halt dahingehend mal geil, weil Klaus Kinski sich selber wahrscheinlich nicht mehr sehen konnte. Und gesehen hat, dass andere Leute ihn sehen. In einem Kino sitzt und sich einen Film mit sich anguckt, er kann sich sehen, sich dabei einen runterholen und hat gleichzeitig auch noch einen Orgasmus, sowieso schon, weil so viele Leute ihn sehen gerade.
Ja, damals waren Filme ja noch mehr, ich sag mal, ein Theaterstück, das abgefilmt wird, vergleichsweise zu heute. Da hat so ein Freak noch funktioniert, aber wenn du den heute sehen würdest in einem modernen Film, also den würde kein Mensch casten.
Ja, das stimmt. Der
wäre ruckzuck weg vom Fenster, Alter.
Also das würden alle komplett als lächerlich und absurd empfinden. Tja, Leute. Kinski. Irre.
Oh,
irre.
Jetzt habt ihr das auch mal gehört. Guckt's mal selber nach. Also,
Jetzt habt ihr das auch mal gehört. Dumme Sau, ja. jetzt weißt du das auch.
Eine letzte Story.
Ja, Analphabeten.
Eine letzte Story wollte ich noch erzählen zum Abschluss. Werner Herzog, W.H., der ja immer sehr ruhig auftritt. Übrigens, ihr seht Werner Herzog im Mandalorian. Da ist er der imperiale Freak, der dem Mando den Auftrag gibt, Baby Yoda zu holen. Das ist Werner Herzog. Und so ruhig er immer war und so gewählt er sich ausgedrückt hat, Werner Herzog meinte, dass er gegen Ende seiner Zusammenarbeit mit Kinski kurzzeitig geplant hat, ihn umzubringen. Und er meinte sogar, dass er mal kurz davor war, einen Brandanschlag auf Kinskis Haus zu verüben, der nur dadurch vereitelt wurde, dass Kinskis Schäferhund ihn überrascht hat.
Stimmt, der hat einen Schäferhund gehabt, ja. In Rom.
Ah ja, ja. Das Ding ist halt auch einfach so, es hat Werner Herzog gesagt. Man kann bei dieser Art Geschichten, kannst du immer sagen, klingt sehr Herzog-esk.
Ja.
Ja, als wir die letzte Kack- und Sach-Folge aufgenommen haben, da hat eine Nutte über unser Aufnahmegerät gekotzt und Tobi musste auf einem Bein stehen, weil das linke Bein von einem Peruaner abgesäbelt wurde.
Mhm. Ja, so war das.
Aber es müsst ihr uns glauben. So ist die Trump-Taktik, ne? Glaubt uns.
Glaubt, genau.
Ja. Fritz sitzt auch gerade mit einer Rasierklinge an seiner Eichel, werden wir das aufnehmen.
Dann ritzt da so langsam die Mangina auf.
70-Style halt, ne?
70-Style. Ja.
Also ich würde es gerne zusammenfassen. Ich würde gerne gar kein gutes Blatt an diesem Mann lassen.
Nee.
Ja. Für mich ein absoluter Unmensch.
Und er ist in unserer heutigen Popkultur ja im Prinzip auch wahrscheinlich zu Recht zu einer Witzfigur verkommen.
Ja.
Ja,
und das,
eine Witzfigur, also der leider immer noch eine sehr große Bühne gegeben wird.
Ja, aber ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich das scheiße finde, was der Giermann macht. Jetzt nicht technisch, sondern ob das nicht falsch ist, so einen Typen noch irgendwie lebendig zu halten und so. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann aber, das ist das mit Abstand Schlimmste, was du diesem Idioten antun kannst.
Wahrscheinlich, ja.
Stell dir mal vor, ein Millionenpublikum, was so der Fall ist bei Giermann, sitzt schreiend vor Lachen über die Idiotie von Klaus Kinski.
Kinski rotiert in der Hölle.
Das ist das Schlimmste, was du diesem Typen antun kannst.
Kinski rotiert schreiend in der Hölle.
Ja.
Ohne Scheiß. Wollen wir es hoffen?
Leute, das
hörst
war
schreit hart,
du
sagst dumme Sau.
Du dumme Sau. Mieser Sack.
Du dumme Sau.
Ja.
Wer zuletzt die dumme Sau ist die dümmste Sau. Das ist sein Ausspruch, mit dem er uns in Erinnerung geblieben ist. Du dumme Sau. Leute, das war Bioshit. Schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Bitte spammt uns gerne bei diesem Steady Post voll mit Ideen, mit Vorschlägen, wen wir bei Bioshit uns noch zur Brust nehmen könnten. Wir machen jetzt Feierabend. Wir gehen jetzt rüber zu dieser Gruppe, die mittlerweile auf eine erschreckend große Anzahl angeschwollen ist.
Ja, wir werfen eine Zahl in den Raum. 6.000.
Genau, also drei Anfang 30 Typen, die podcasten, die da jetzt bei den... die da jetzt bei den 13-Jährigen mitfeiern wollen, die stehen bestimmt auf uns.
Ja, wir sind bestimmt die coolsten im Raum.
Auf jeden Fall. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss. Tschüss.
Und wenn ihr zusammenlegt, könnt ihr auch die Kaution für uns dann zahlen.
Du Sau.
Du dumme Sau.